Hallo und herzlich willkommen bei den Multimaniacs. Frohes neues Jahr an unsere Hörer, wir sind tatsächlich wieder da. Wir sind leises Jubeln auf einer Rückbank. wir sind tatsächlich wieder da, wir haben es geschafft. Man dachte schon, wir haben aufgegeben, aber nein. So war es, so ist es, so soll es nicht sein.
Wir geben nie auf.
Wir sind immer noch zu dritt. Ich bin immer noch der André, auch im Jahr 2017. Und bei mir meine lieben Freunde, der Magnus.
Hi. Ach, du meinst uns. Ich weiß nicht, wen du mit deinen Freunden meinst. Ich dachte, du hast irgendwie noch einen Kuhfladen in der Tasche. Sorry, das von South Park.
Ich lege einfach auf.
Wollen wir nochmal neu anfangen?
Also ich korrigiere kurz, der hässliche Magnus und der Sascha.
Hi.
Oh, richtig voller Energie.
Ja, Sascha, der hat richtig Energie.
Das war jetzt alles fürs neue Jahr.
Das war die Vorsätze. Ja! Hi!
Ich schwitze schon.
Ach, Freunde, ja.
Habt ihr Vorsätze eigentlich?
Ja, ich will nicht mit dem Rauchen anfangen.
Ich habe mir vorgenommen, mehr zu rauchen, mehr zu trinken. habt ihr Vorsätze?
Nee. Ich finde Vorsätze behindert, ja, weil wenn ich mir irgendwas vornehmen will, dann kann ich jetzt immer, brauche dafür keinen Tag, also keinen, ne, weiß schon, keinen Anlass.
Ich bin tatsächlich sehr klischeebehaftet mit Vorsätzen.
Ja, du bist sehr klischeebehaftet. Punkt.
Punkt. Genau. Ich habe tatsächlich dieses Jahr wieder Vorsätze wie die letzten 5 Jahre. Und werde sie auch durchziehen. Aber ich glaube, das ist so wie mit Wünschen, wenn man eine Kerze auspustet. Man darf das nicht sagen, sonst geht es nicht in Erfüllung. naja, egal. Also ich habe keine Vorsätze.
Ich sehe gerade, wie du deinen so ein Zettel an Weihnachtsmann in der Hand hältst, wo so ja, Vorsätze 2017 draufsteht. So 3, 4 sind durchgestrichen und dann drunter neu hingekrakelt. Und der oberste genau, ist einfach nur Lörres auf jeden Fall mehr reinhämmern.
Mehr den Lörres reinhämmern, ja. Genau. Ja. Das ist auch ganz wichtig zu dem Thema 2016, das ja unser Thema ist, was André gleich erzählt. honorable Mentions für 2016 generell ist für mich Jodel.
Ja, auf jeden
Jodel
Fall.
Jodel hat mein Leben so bereichert.
Ja, Jodel hat mir sehr viele Stunden Spaß bereitet im letzten Jahr.
Es ist einfach das ist ein anonymes Twitter, komplett anonym ist, weil nicht mal Avatar oder irgendwie sowas, in gut. Wie smart ist denn das? Es ist so witzig. Es wird jetzt auch für den schlimmsten, die schlimmsten, darüber reden wir bestimmt nochmal in unserem Internetcast, to be continued. die schlimmsten Menschen im Internet sind Jungs zwischen 15 und 18 und einsame, verzweifelte Männer ab Ü35.
Und Hausfrauen Ü40.
Genau, das sind die schlimmsten Menschen im Internet. Und die haben jetzt Jodel für sich entdeckt. Das ist ganz normal. Das ist auch nicht schlimm. Ich will auch vor allem...
Ja, aber die gehen ja auch wieder. Das sind ja so Leute, die bleiben ja dann nicht.
Genau. Aber so bei Jodel siehst du jetzt sehr häufig so dieses... Da postet einer irgendwie, ist sowieso sehr viel Dating, was mich halt immer so ein bisschen abfuckt. Aber okay, es ist halt...
Hast du Kick?
Ne, das ist ja eigentlich auch nicht... Ja, genau, hast du Kick. Das ist aber auch Teil des Ganzen. Ich finde trotzdem, schau da an Jodel, es ist halt super unterhaltsam, super witzig. Und man sieht so Witze wieder, die man noch von StudiVZ kennt und so. Aber es ist cool.
Ja, die sind jetzt wieder cool. Die sind wieder so cool. Lange nicht, dass ich jetzt wieder... Du liest die dann wieder und denkst so, witzig.
Ja, genau.
War
genau,
damals und, witzig, ist aber auch wieder witzig.
Neulich habe ich gesehen, ich habe so gelacht, schon ein Glas Hamster füllt ihren Tagesbedarf an Hamster. Super lustig. trotzdem ist es halt so, man sieht jetzt in letzter Zeit so häufig so, wie gesagt, ich möchte die auch gar nicht so dissen, obwohl ich ja normalerweise immer so sehr anti bin und sehr aggro, aber du siehst halt häufig so diese Typen Ü35, die halt keine Freundin haben und so ein bisschen verzweifelt deswegen sind. Und da kommt dann manchmal so creepy, das ist von denen gar nicht creepy gemeint, so. Aber das schreibt dann eine W19, schreibt dann, hey, ich bin gerade mit einer Freundin in der Stadt, oder ich wurde gerade von einer Freundin versetzt, hat jemand Lust, einen Kaffee trinken zu gehen? Und dann schreibt einer, ja, ich hätte Zeit. Und dann sagt sie ja, wie alt bist du denn? Und dann sagt er, 37, aber das ist doch nicht so schlimm. Wo ich dann denke, ach doch, Mann, das ist nicht cool, Alter. Und die App ist auch eigentlich für Studenten von 20 bis 27. Man kann jetzt sagen, es ist egal. Wie bitte?
Klingt wie die Knuddels-App.
Hundertprozentig, das ist auch so. Man kann halt immer sagen, niemand ist zu alt für irgendwas und so. Das stimmt auch alles, aber nichtsdestotrotz ist, wenn die Hauptdemografie in dem Alter ist, dann ist man da einfach so ein bisschen fehl am Platz. Deswegen deswegen bin ich auch nicht so aktiv dort. Ich bin eher passiv und lese mit und muss lachen, aber ich bin halt eigentlich nicht Teil der Community.
Ich habe meinen Weihnachtsurlaub in der Heimat, habe ich einen Jodel abgesetzt, der hatte über 80 Upvotes am Ende. Das war mein persönliches Highlight 2016.
ich muss tatsächlich sagen, ich hatte 3 Jodel über 500.
Okay, da spricht der Profi.
Ja, ich bin.
Das ist der richtige Jodler.
Ich habe eine Zeit lang so Sachen, die ich witzig finde im Alltag irgendwie, einfach mal verpackt in Jodel und ich habe einige Ü300, einige Ü500 gehabt.
Was, Mütter?
Bis ich dann so, ja, nur irgendwann war ich, dann irgendwann merkte ich das, worüber ich gerade sprach, dass ich halt dachte, eigentlich ist das nicht deine, du bist eigentlich nicht Teil der Community und fühlte mich dann so ein bisschen fehl am Platz und jetzt lese ich wieder mit und bin da auch sehr happy drüber. Ich war irgendwo froh, das klingt so ein bisschen absurd, aber ich war irgendwo froh, dass da keiner meiner Jodel ist in Facebook geschafft hat zu diesem Best of Jodel oder so, weil wäre ich mir komisch vorgekommen, wäre ich mir super merkwürdig vorgekommen.
Zu viel Fame für den Moment wäre das gewesen.
Ich wäre mir einfach merkwürdig vorgekommen, weil ich da gedacht hätte, okay, ich gehöre halt nicht hin, so, ich bin fucking 29. Ich meine, klar, ich habe irgendwas geschrieben, was irgendwie witzig, es war auch immer irgendwas Witziges, wo ich irgendwie eine witzige Situation hatte, aber,
Penis.
Ja, genau. Ja. 500 ja, hey, Likes. Du hast mein Geheimrezept.
Ja, es war ganz geil. Als ich in der Heimat war, habe ich einfach getweetet, kommst aus der Stadt ins Dorf, nichts hat sich geändert, alle saufen. Und das sind alle, ja, auch die Kommentare so, ja, Bier, Hashtag Bier. Da ist mir aufgefallen, im Grunde war es eine Studie, weil mir ist aufgefallen, auf dem Landjodeln ist viel einfacher als in der Stadtjodeln.
Ja, klar, das ist auch so, weil natürlich die Menge der Menschen ist viel geringer und die Menge der Posts ist viel
geringer. Die Menge der IQs auch sehr viel geringer.
Ja, ist auch deutlich geringer. Ich musste so lachen, ich bin ja auf Twitter auch passiv nur am Start.
Du bist überall doch nur passiv am Start.
Ich weiß, du weißt doch, wie ich bin.
Du könntest doch öfter meine Bilder liken.
Self-conscious, ja, ich weiß, ich fange die mal an zu liken.
Ja, das wird schön.
Ich hab neulich einen der witzigsten deutschsprachigen Tweets gesehen, die ich je gesehen habe. Der war irgendwie in der Weihnachtszeit, war auch irgendwo gefeatured, also ich habe den jetzt nicht in meiner Timeline gesehen oder so. Da hat jemand Weihnachtsmarkt auf dem Dorf, irgendwie Menschen stehen im Nebel, trinken Glühwein, schweigen sich an, im Hintergrund ein Trecker.
Ja. Da muss ich, nein, das war Dings, das habe ich sogar geschickt.
Ach, du warst das, genau. Ja.
Das war hier bei Twitter-Perlen. Das war Weihnachten in Norddeutschland. Man steht zusammen, aber so sagt einer, dann gibt's Kuchen, im Hintergrund ein Trecker.
Ja. Und da habe ich so gelacht, weil
der war aber auch perfekt. Der war perfekt.
Das ist der Punkt und das macht halt Twitter so besonders und deswegen hat mich auch so aufgeregt, dass sie die Anzahl der Buchstaben so stark erhöhen wollten, weil das macht das Internet ja so zauberhaft, dass es in diesem maximalen Überfluss des Angebotes etwas geschaffen hat mit Twitter, wo es auf das Minimum begrenzt ist. Und wenn man dort etwas schafft zu schreiben, was so zündet und was mich so zum Lachen bringt, ist es einfach was extrem Schönes, weil es jemand geschafft hat, in dieser Masse an Dingen, mit der ich zugeballert werde durch meine ständige Omnipräsenz im Internet, mich mit 160 Zeichen so zum Lachen zu bringen. 140, entschuldige. mich mit 140 Zeichen so zum Lachen zu bringen, ist schon eine Kunst an sich.
Eben,
so, also das ist so, als würde ein Comedian auf die Bühne gehen und einen Einzeiler bringen.
Ja, pass auf, komplett wollte ich gar nicht erzählen. Der ehemalige PC-Action-Redakteur Ahmet Icetürk, der ist ja mittlerweile Stand-Up-Comedian. Und testet auf Twitter seine Stand-Up-Sprüche. Ob die da gut ankommen. Wenn die da halt abgehen und retweetet werden, geliked werden, dann bringt das in der Show, sonst nicht.
Ja, ist auch super smart.
Der testet halt in seiner Filterbubble da seine Gags, das ist eigentlich voll smart.
Das ist super smart. Und kennt ihr Anthony Jeselnik?
Ja, nein.
Anthony Jeselnik ist ein Comedian in den USA, der dafür bekannt ist, dass sein Humor ist einfach nur, dass er furchtbare Dinge sagt. Er ist wirklich furchtbare, völlig unter der Gürtellinie. Ist super, super lustig, schwierig. Also selbst für jemanden wie mich mit einem sehr schwarzen Humor, alter Schwede, der haut halt einfach teilweise Dinge raus, die nur deswegen, wo du nicht hahaha drüber lachst, sondern wo du sagst so, oh, alter, und dann lachst, weil es so
Also wie damals die Judenwitze im Kino bei Borat.
Ganz genau, ja.
Wo alle da saßen, genau. Also, oh Gott, darf ich jetzt lachen? Ich saß, habe mich voll weggeschmissen.
Ja, ganz genau. Und als Charlie Sheen mit HIV positiv diagnostiziert wurde, also immer wenn schlimme Dinge passieren, steigt die Frequenz auf dem Twitter-Account von Anthony Jeselnik aufs Hundertfache, weil alle gucken wollen, was sagt er dazu, weil der halt dafür bekannt ist, dass er immer einen furchtbar bösen Tweet raushaut. Und als Charlie Sheen mit HIV positiv diagnostiziert wurde und das öffentlich gemacht hat, hat er nur geschrieben, wow, in the end, Charlie Sheen really does have it all. Das war so hart. Und der Typ hat das auch genau richtig erkannt. Der nutzt Twitter als Comedy-Plattform. Mhm. Und wie gut musst du bitte sein, dass du einen Witz nicht aufbauen musst, sondern die Realität den Witz aufbauen lässt und dann nur die Pointe raushaust.
Mhm. Ja.
Und nur die Pointe reicht, dass Menschen lachen. Und das hat dieser Tweet über den Weihnachtsmarkt gebracht. Als Norddeutscher versteht man das halt wirklich. Und dieses On-Point im Hintergrund ein Trecker. Super witzig. Super, super witzig.
Ja, fand ich auch extrem gut. Ich habe übrigens, letztens im Zug habe ich das Hilarious-Programm von Louis C.K. endlich mal geguckt.
Oh mein Gott, ist das gut.
Ich habe jetzt mal aufs iPad gezogen, dank Netflix, jetzt ja auch downloadfähig.
Vielen Dank übrigens, Netflix, Shoutout an Netflix.
Ich saß im Zug, ich habe mich so weggeschmissen, die Leute rumrum und dachte, also wie behindert ist denn der so?
Und er lacht auch noch laut.
Ja, Hundesohn. neben mir war so ein Typ, so ein Mann, der dann ganze Zeit so versucht, das iPad zu schieben, was ich gucke, und habe ich es mir so weggedreht.
Ja. So Torture-Porn.
Ja. danach habe ich Drive geguckt und er hatte seine Tochter auf dem Arm, dann kam auch die Szene, wo er ihm das Auge raussticht und ich so, Naja, auf jeden Fall, das Louis C.K.-Programm ist halt der Ultra-Shit.
Ist das mit, wo mit Cellphones and Planes?
Ja.
It's a miracle.
It's a miracle. Alter,
das ist mein Lieblings-Comedy-Skit, glaube ich, auf Englisch. Wir verlinken. Jeder, der nicht weiß, worüber André und ich gerade sprechen, wir verlinken, das ist ein 8-Minuten-Skit, in dem sich Louis C.K. darüber aufregt, dass wir nicht zu schätzen wissen, mit was für unglaublicher Technik und der Magie, die dahinter steckt, mit der wir uns jeden Tag beschäftigen. Ich kann das nicht nachmachen, er regt sich einfach nur darüber auf und es ist unglaublich.
Im Grunde geht es darum halt, dass sich über Leute aufregt, die sich über Luxusprobleme aufregen. Hier im Beispiel halt vom Flugzeug, dass Leute halt sagen, oh, ich habe zu wenig Beinfreiheit und der Typ hinter mir, der hat seinen Sitz verstellt. So. Und er sagt halt ganze Zeit, Leute, halt einfach das Maul. Ihr sitzt in einem Sitz über den Wolken.
Ja,
das ist ein Wunder. Genau. Haltet die Schnauze.
And what happened then? Ja. Did you fly through the air like a bird? Einfach unglaublich.
Das ist richtig, und ich find's super gut, wie oft der tote Kinder erwähnt in diesem ganzen
Programm. Ja.
Ganze Zeit. Ja. Weil man so, I never would fuck a child. Maybe when it's dead.
Ja.
Und denkst so, okay.
Als letzten Satz dazu, bevor wir mit dem Hauptprogramm starten, wir haben doch immer einige Zuhörer, das hattest du auch in deinem schönen Blogpost geschrieben, falls ihr bei Netflix immer mal wieder über das Comedy-Special gestolpert seid von zwei jungen Damen, die etwas merkwürdig in die Kamera gucken, mit dem Namen Garfunkel and Oates, unbedingt anschauen. Ich gucke die Videos von Garfunkel and Oates seit 2012 ungefähr bei YouTube. Das ist eine blonde Dame, deren Namen ich vergessen habe, und eine dunkelhaarige, die unter anderem die Freundin war von Ted bei Scrubs. Und müssen wir eigentlich auch mal verlinken. Die beiden machen politisch inkorrekte Songs. Und sie sind halt zwei, die haben ein Lied, das heißt Sex with Ducks und machen so Bullshit-Comedy-Songs. Die sind so witzig und dabei extrem charmant und auf jeden Fall ganz, 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 ganz wichtig. Ich weiß nicht, Sascha, kennst du Garfunkel and Oates?
Nein, ich kenne gar nichts.
Also. Ducks. Sex with Ducks.
Ich hab's mir aber notiert.
Sascha kennt den Film, glaube ich.
Garfunkel and Oates. Ihr kennt auf jeden Fall die Tussi, die damit spielt. Garfunkel and Oates. Und die haben jetzt endlich ein Netflix-Special. Und das handelt davon, wie sie versuchen, ein Netflix-Special hier zu bekommen. Und Kate Micucci heißt sie. Und Kate Micucci ist, die beiden spielen Gitarre und machen quasi so Singer-Songwriter-Comedy. So ein bisschen idiotisch halt einfach. Zieht euch das auf jeden Fall rein. Und auch die Zuhörer bitte. Alle sieben. Nein, ganz im Ernst, man stolpert ja bei Netflix ist das Angebot ja so groß, dass man über viele Dinge so ein bisschen stolpert und die gar nicht in Betracht zieht. Darüber kommen wir auch bei mir bei den Serien gleich. Garfunkel and Oates. Ich kann es euch nur ans Herz legen. Es geht eine Stunde. Ihr werdet so gut unterhalten wie lange nicht mehr. Es ist so witzig. Die beiden sind so geil. Ich freue mich einfach richtig doll für die, dass die jetzt endlich ein Comedy-Special haben und nicht mehr nur von YouTube-Videos und wilden Touren durch die USA leben. Unglaublich. Ich werde es mir auch nochmal angucken. Ich habe schon zweimal geguckt. Das ist so gut.
Ja, zieh ich mir auch mal rein. Klingt gut.
Okay, wollen wir starten?
Ich glaube, wir hätten schon angefangen.
Achso, ja. Stimmt, wir sind schon wieder 15 Minuten rum.
Ja, reicht doch jetzt aber nicht, ne?
Ja, ich habe auch beschlossen, wir müssen eigentlich mal ein Beef mit einem anderen Podcast anfangen. Bei Rappern ist sowas immer gut. Cross-Promotion und so.
Ja, ich finde, das kommen wir gleich. Bevor wir aber mit dem starten wollen und euch informieren wollen, was wir so 2017 vorhaben, wollen wir noch einen kleinen Rückblick mal auf das letzte Jahr machen. Wir haben ja in 2016 angefangen mit unserem schönen Podcast. Und wir haben es sage und schreibe geschafft, im Jahr 2016 ganze 12 Folgen aufzunehmen.
Das ist immerhin eine pro Monat.
Immerhin. Immerhin, liebe Leute. Immerhin.
Ja.
Ja, wir haben es anfangs immer groß getönt, alle 2 Wochen Podcast und bla und hier und jenes. Hat alles nicht so funktioniert, wie wir uns vorgestellt haben. Aus diversesten Gründen. Wir wollen es auch gar nicht hier erst anfangen zu entschuldigen, das ist völliger Quatsch. Denn im Gegenteil, wir sind ziemlich stolz drauf, was wir bisher irgendwie geschafft haben, finde ich.
Ja, ja.
Wir haben das Ganze blind gestartet, aus purem just let's do it.
Nächstenliebe.
Ja, aus Nächstenliebe auch, ja. aus purem just, ja, so let's do it Mentalität. Ne? Einfach mal probieren, was passiert, wenn wir den Podcast aufnehmen. Ja. Und siehe da, es hat irgendwie funktioniert. Und ich meine, du hast eben schon gesagt, also wir haben ein paar Hörer, definitiv. Also wir haben im Durchschnitt, ich habe geschaut, wirklich im Durchschnitt mal errechnet, im Durchschnitt haben wir knapp 400 Hörer. Ja. Was nicht so scheiße ist.
Nee, wir hatten in der Spitze 1000. Genau. Und wir hatten teilweise, hören jetzt noch Leute, wir haben so lange nichts gemacht und jetzt noch Leute, immer wieder, wir haben immer wieder Aufrufe auf der Facebook-Seite, immer wieder liken plötzlich Leute unsere Seite und das hat uns, ja, ohne dir das Wort abschneiden zu wollen, aber das hat uns so ein bisschen bewegt irgendwie und uns auch gezeigt, offensichtlich besteht da tatsächlich Interesse.
Ja, genau. Nee, alles gut. Genau, also wir hatten auch jetzt, ich habe mal geguckt, jetzt auch in der Zeit, wo wir nichts gemacht haben, also der letzte Cast war jetzt im Oktober, das war der Skyrim-Cast, danach war es einfach durch persönliche Dinge, ich bin umgezogen, solche Geschichten, ganz viel persönlicher Kram bei uns, war es einfach nicht mehr möglich für uns, irgendwas aufzunehmen, leider. Aber seitdem sind trotzdem wöchentlich immer noch Leute, also die Casts werden immer noch gehört. Und
ja,
da,
die ewig gestrigen.
Und jetzt nicht irgendwie nur ein, zwei Mal, sondern 40, 50 Mal. Wo wir also merken, irgendwo muss ja Bedarf sein. Und das freut uns natürlich extrem dafür, dass wir, ja, also wir haben natürlich keinen, wir haben ja keine Promo im Hintergrund, wir haben keine Pushs durch Social Media oder so. Außer hier und da mal ein Shoutout, auch von Leuten, dafür auch vielen Dank. Jo. Aber wir machen das ja wirklich alles ganz privat und ohne irgendwelche Hintergedanken und sonst irgendwelche Sachen. Und dafür, so ein Interesse zu generieren, das hat uns wirklich echt super gefreut und ja, deswegen überhaupt hat es uns auch so Bock gemacht, auch weiterzumachen, weil wir gemerkt haben, okay, erstens, wir drei funktionieren in dieser Podcast-Welt scheinbar ganz gut und ja. Es sind Leute da, die uns unseren Scheiß auch noch hören wollen.
Ja.
Von daher, also das hat uns echt wirklich mega gefreut und ja, wir hatten auch tolle Gäste im letzten Jahr halt irgendwie schon, ne? Also wir hatten Mario am Start, mehrmals sogar, oder? Der war sogar mehrmals bei uns.
Zweimal, ne?
Nee, wir haben ihn mehrmals erwähnt.
Das sowieso. Nee, aber Mario war ja da, genau, von nicht, jetzt nicht mehr Movie Pilot. Er ist nicht mehr bei Movie Pilot, aber nach wie vor ist er ein riesengroßer Filmfan und Kenner. Den hatten wir ja am Start. Dann den guten Rainer Schauder, der war da zum Halloween-Cast.
Ja. Dann können wir mal einen Rainer Shoutout machen.
Ah ja, natürlich. Wow. Der Halloween-Cast war letztendlich der Skyrim-Cast. Sorry, ich habe mich vertan. Der Halloween-Cast, genau. Mit Rainer war
der. Der hat auch auf Twitter jetzt nochmal darum quasi hat gesagt, dass er Fan des Podcasts ist. Das hat mich auch nochmal echt gefreut. Also, das ist doch cool.
Der wird sicherlich vielleicht auch nochmal bei uns auftauchen, auf jeden Fall.
Für jeden.
Auch ein Freund des Hauses quasi. Dann die Sophia war da.
Oh, natürlich, und auch Shoutout an Mary.
Was wolltest du?
Shoutout an Mary.
Ja, immer.
Immer.
Die zu Hause gerade mit Multimaniacs Pyjama sitzt und
ja, genau.
Als Schokolade trinkt im Podcast.
Freundin des Podcasts hat uns mit Tassen mit Multimaniacs.
Ja, Alter, mega geil.
Die beste.
Annika hat uns Tassen geschenkt mit Multimaniacs-Logos, die im Wasser, also ihr kennt ja diese Zaubertassen, die dann quasi mit heißem Wasser die Farbe wechseln. Richtig geil.
Ja, Leute. Sie ist die Beste.
Deswegen, tausend Dank. ich wollte auch Sophia erwähnen von den Pixelfrauen, die mit Sascha den Otaku-Cast quasi gemacht hat über Japan. Die hatten wir am Start. Und der gute Tim vom Rumblepack hat uns damals den Einspieler gemacht zum Uncharted 4-Podcast. Also wir hatten schon einige sehr liebe, nette und coole Menschen hier auch schon im Cast, hat uns auch sehr gefreut.
Ja, und vielleicht kriegen wir dieses Jahr auch endlich mal den Cast mit Robin Rottmann hin, der auch Fan des Casts ist, den wir damals auch gegrüßt hatten, als er sich so schlimm die Arme gebrochen hatte. Mit dem müssen wir auf jeden Fall, ich werde ihn nochmal ein bisschen poken.
Mit dem Guten habe ich auf der Alm richtig hart gesoffen letztes Jahr noch, das war schön.
Ja, ja.
Ja, Grüße an Robin, auch da gibt es bestimmt mal ein kleines Mash-up.
Besser.
Ja, und ich finde es halt auch super, wie wir auch uns irgendwie entwickelt haben. Ne? Also am Anfang, wenn ich mal zurückdenke an unseren ersten Cast irgendwie, was wir für technische Schwierigkeiten hatten. Wir klangen echt, als ob du irgendwie so einen sterbenden Hund durch eine Blechbüchse schiebst irgendwie.
Ja, und das tun wir auch immer noch, aber offline.
Aber sind jetzt dabei witziger. Nein, also wir haben uns halt natürlich echt Gedanken gemacht. Ne? Die ersten zwei, drei Casts waren echt teilweise noch schlimm mit Echo und Hall und ja, halt. Wie gesagt eben, wir haben einfach rumexperimentiert und waren halt nun mal keine Profis und da sind es immer noch nicht.
Wenn man in Stuttgart einen Podcast mit der Qualität aufnimmt, ist das dann Schwäbisch Hall?
Oh, wow.
Warte, ich höre kurz einen Mic Drop.
Oh ja.
Nein, also auch das haben wir irgendwie weitestgehend alles in den Griff bekommen. Wir haben uns Gedanken gemacht, wie wir uns verbessern können. Dazu auch kurz ein Einwurf. Sascha und ich haben uns jetzt neue Mikros tatsächlich auch gegönnt. Wir werden also bald auf jeden Fall noch ein bisschen besser klingen, wobei das meiste Problem ist ja, glaube ich, auch Sascha hatte, einfach weil das Mikro 3,50 Euro gekostet hat im Penny.
Ich glaube, er hat noch Geld bekommen dafür.
Ja, genau. Nein, wir haben jetzt mal neue Mikros auch mal gegönnt, damit wir uns auch qualitativ noch ein bisschen verbessern. Das ist einfach ganz, ganz persönliches Interesse, natürlich euch auch die beste Qualität zu liefern.
Also wir wollen uns quantitativ und qualitativ verbessern. Freut sich der BWLer.
Das klingt schon wieder so offiziell. Das war auch so geil. Ich habe ja, wir haben ja den Recap veröffentlicht auf dem Blog, wo ich schon mal so ein bisschen das Jahr abgerissen hatte, damit alle zumindest wissen, dass wir noch da sind und nicht komplett abgestorben. Und darauf hatte Annika mir nämlich geschrieben, also ich habe den ja verfasst, den Text, und darauf hat Annika mir geschrieben, wer denn die Pressemeldung auf unserer Seite geschrieben hat, weil sie meinte, die klang so offiziell. Ja,
man schön. Könnte fast glauben, der André sei vom Fach.
Ja, und dabei bin ich eigentlich Müllmann, naja. Jedenfalls 2016 war ein guter Start, fand ich auf jeden Fall für uns, auch wenn wir nicht den Output geschafft haben, den wir uns vorgenommen hatten. Aber es ist ja noch nicht.
Jetzt nehmen wir uns einfach nicht mehr vor.
Genau, jetzt machen wir uns gar keine Vorsätze mehr und scheißen einfach auf alles.
Wir sehen uns in 2018.
Bis dann, ihr Ficker. Nee, aber wir haben natürlich trotzdem viel, viel gequatscht und auch schon viel überlegt, was man denn besser, anders oder überhaupt machen könnte. Und wir haben im Vorgespräch eben auch nochmal quasi unsere kleinen Häkchen an die Checklist gesetzt. Also angefangen natürlich darüber, dass wir jetzt dieses Jahr wirklich, wirklich, wirklich uns vornehmen, uns wirklich hinsetzen wollen, alle zwei Wochen euch einen Cast zu liefern. Das ist unser oberstes To-Do, denn wir haben gesagt, wenn wir das schon nicht hinkriegen, dann geht gar nichts. Also diesen Rhythmus reinzukriegen, das ist jetzt unsere oberste Priorität. Ich meine, unsere Terminpläne werden alle nicht leerer, aber unser Bock auf den Cast ist nach wie vor riesig und deswegen wollen wir das jetzt wirklich alle zusammen durchziehen und keine Ausreden mehr gelten lassen quasi. Zudem haben wir einige Ideen ja auch parat, wie wir unseren Cast noch ausweiten können oder, sag ich mal, abwechslungsreicher gestalten können, auch abseits der generellen. Ich meine, unsere Shows waren ja immer so ein bisschen super random. Also wir haben zwar hier und da mal einen Themencast gehabt, aber im Grunde waren ja immer so 10 Minuten Thema und 3 Stunden random Shit. So. Ja. Was auch super ist, wir haben uns aber überlegt, dass man das Ganze noch ein bisschen auch strukturieren auch irgendwie könnte natürlich. Also zum Beispiel hatten wir die Idee, dass man auch so quasi so feste Themencasts machen könnte. Also zum Beispiel monatlich, sage ich jetzt einfach mal als Beispiel, einen Gamescast, wo es nur um Spiel, um gerade aktuelle Veröffentlichungen geht.
Ja, wo oder, ich dann auch nicht zwingend dabei bin.
Genau, so. wo Markus dann zu Hause auf dem Sofa liegt und säuft.
Wahrscheinlich.
Also so wie im Podcast auch.
Ja.
Oder
Markus einen Schluck Wein.
Ja, ich hätte gerne ein Bier getrunken, aber tatsächlich kann ich ja kein Bier trinken. Denn
das ist ja schon eine geile Entwicklung. Ne? Beim ersten Cast haben wir noch darüber gesprochen, was ihr für Bier trinkt gerade. Und jetzt ist Magnus schon beim Wein. Also wir haben uns.
Ja, nächstes Jahr.
Wir leben das Leben.
Ja. Januar 18 dann rum.
Ja.
Nee, ich wollte auch ein Bier trinken, aber erstens habe ich keins mehr. Und zweitens habe ich auch schon so viel gesnackt heute. Dann gönne ich mir das mal nicht, weil ich bin gerade auch so ein bisschen auf Diet.
Ja.
Weil ich mache gerade so ein bisschen Ernährungsumstellung und so ein Shit. Weil wisst ihr, wenn ihr über die Straße geht, ne? Mhm. Und Leute verwechseln dich halt auf der Straße schon mit Saschas Mutter.
Ja,
dann weiß es, die Zeit gekommen, da mal die Handbremse zu ziehen.
Rolf, bist du es? Nee, ich bin nicht Saschas Mutter.
Ach so, Entschuldigung. Der Bart war so ähnlich.
Ja. Ganz genau. Ja.
Ja, nee, also deswegen heute mal kein Bierchen. Nächstes Mal wieder. Es geht quasi darum, dass wir aus diesem zweiwöchigen Rhythmus, der immer bestehen soll oder wird, ich sag mal wird,
ja.
Daraus noch auszubrechen, denn quasi, wir haben gesagt, jeder von uns natürlich kann auch natürlich selbst quasi einen Cast in die Hand nehmen. Das heißt, wenn Sascha Bock hat, über Anime zu sprechen, dann schnappt er sich irgendwen, den er kennt, aus seiner Filterbubble oder so und spricht mit dem halt im Podcast über ein Anime oder so. Wo halt Markus und ich dann eher halt raus sind und dann macht das halt alleine oder ich mache ein Thema, keine Ahnung, über Lovecraft mit irgendwem oder so. Also, das haben wir uns ein bisschen überlegt, dass wir auch einzelne Rubriken quasi machen können, so Rubrik-Podcasts, die nicht zwangsweise eben mit uns allen drei sind, sondern wo man eben ein bisschen sich auch austoben kann. Das als quasi also ein bisschen als Abwechslung. Und zudem haben wir auch überlegt, ob wir nicht ein bisschen mehr im Podcast spielen können. Denn ja. Ich finde, im Podcast, man kann richtig gut Podcast-Spiele machen. Zum Beispiel, als Beispiel dazu nennen, Cards Against Humanity zum Beispiel, das kennen sicherlich einige Hörer. Das ist ein richtig fieses Kartenspiel, wo man auch sehr politisch unkorrekt und fiese Punchlines legen muss quasi. Das gibt's nämlich als Online-Variante, das heißt, wir müssen uns noch nicht mal zusammensetzen dafür und können das online gegeneinander spielen. Oder auch, wir haben uns überlegt, die Multimaniacs Versus-Reihe, wo wir quasi andere Podcasts, da nämlich auch kommt ja nämlich dein Beef zustande, den du so gerne haben möchtest, Magnus.
Oh ja. Yeah.
Dass wir andere Podcasts quasi einladen zu uns und wir machen quasi ein Podcast-Battle und machen halt irgendwelche Spiele gegen andere Podcasts und solche Geschichten. Also yeah. Wir haben einige Ideen, mal schauen, was wir davon umsetzen können.
Alles, jetzt wird umgesetzt.
Aber jetzt wird umgesetzt. Wir haben uns gesagt, um den heißen Brei herum werden wir, ab jetzt jetzt werden Nägel mit Köpfen gemacht.
Ja.
Also wir haben einige Ideen und wollen auf jeden Fall ein bisschen mehr Schwung wieder und vor allem auch Abwechslung und freshe Ideen in den Podcast bringen.
Ja.
Und ich glaube, das wird ganz gut.
Das bezweifle ich, aber wir machen es trotzdem. Okay, wollen wir zum Thema kommen?
Möchte noch wer ergänzen irgendwie? Oder was den Ausblick 2017 angeht? Oder habe ich jetzt alles abgerissen?
Nö, ist alles okay.
Danke, das ist sehr nett.
Ich trinke jetzt noch einen Schluck Wein und dann gehe ich wieder in mein Zimmer.
Dann gehe ich wieder schlafen.
Macht immer weiter. lass uns
nein.
Starten.
Ja, das war quasi mal der Recap und der Ausblick, was wir mit dem Podcast erreicht haben und vorhaben.
Ja.
Aber wir haben natürlich auch noch trotzdem ein Thema dabei natürlich. Das soll nicht alles gewesen sein. Yes. Denn quasi machen wir jetzt im Grunde ja eine Fortführung unseres allerersten Podcasts. Denn damals, als wir gestartet haben, sind wir direkt mit einer, was freut uns Oder was erwarten wir von der Medienwelt im Jahr 2016, wo wir quasi so ein kleines Foreshadowing gemacht haben, in Sachen Games, Film, Serien, Musik irgendwie, was wir uns 2016 freuen, worauf wir Bock haben. Und quasi jetzt machen wir das, quasi machen wir jetzt den Recap davon, denn wir haben, wenn wir alle unsere Hausaufgaben gemacht haben, zumindest, dann haben wir, ja, ich trinke mal ein Stück Wein. dann haben wir kleine Top 3 oder Top-Listen dabei, ob es jetzt 3 oder 4 sind, ist ja mal egal, aber wir haben so kleine Top-Listen dabei, was uns 2016 denn richtig Bock gemacht hat im Medienbereich, wo wir alle jetzt schauen auch können, ob sich das mit dem deckt, was wir letztes Jahr quasi in den Topf geworfen haben, ja, was wir uns freuen. Und jetzt können wir schauen, ob es wirklich auch erfüllt wurde quasi. Und wo müssen wir denn starten?
Ich bin für Games. Lass uns mit Games starten.
Weil du weniger.
Obwohl, nee, lass uns Games in die Mitte packen. Lass uns mit Filmen starten.
Machen wir Filme und Serien getrennt.
Wir machen jetzt mal Filme,
was live.
Wir machen
das
Filme.
Nämlich, das ist nämlich richtig live hier alles. Ich gucke jetzt mal gerade, mit was wir letztes Jahr gestartet
haben. That is live, ladies and gentlemen. That is live.
In der Vorschau.
Yeah.
Ja, guck's dir an. Magnus ist nämlich der Fuchs. Wir haben letztes Jahr nämlich mit Filmen angefangen.
das wusste ich. Ja, lass uns mit Filmen anfangen, dann Games und dann
Serien. Die Reihenfolge letztes Jahr war Filme, Serien, Games, Musik. Lass uns das doch so genauso machen.
Ja, geil. Okay.
Weil ich jetzt, habt ihr, also ich habe jetzt wirklich hier auch die Vergleichsliste, ich weiß nicht, wie gut ihr eure Hausaufgaben gemacht habt.
Richtig scheiße.
Könnt ihr ungefähr sagen, was ihr letztes Jahr, also worauf ihr euch gefreut habt und ob es das quasi erfüllt
ich,
hat?
Ich habe,
so?
ungefähr. Also ich kann
muss nicht, genau, aber grob. Ja,
ich kann, weiß es ungefähr.
Bisschen geht.
Okay. Ja, dann, Sascha, willst du anfangen einfach mal mit Filmen?
Ja.
Honorable Mention. Natürlich. Du musst vorher eine Honorable Mention, wenn du eine hast.
Kommt die nicht am Ende?
YOLO. Nee, die kommt immer vorher.
Halt dein Maul.
Vorher direkt. Gut, dann nehme ich Reanimator. Den habe ich mir bei meinem schönen Besuch in Hamburg bei den beiden lustigen Vierknulpen gekauft. Und es ist ein wunderschönes Fest an Gore. Es ist so schön. Es ist nicht übertrieben. Es ist albern. Es ist eklig. Es ist schön.
Es klingt ein bisschen, wie dein Sexleben.
ja. Nee, das ist tot. Das ist komplett gestorben.
Oh. Eine kurze Schweigesekunde für Sascha.
Du musst okay, aufhören, Wein zu trinken, Sascha.
Nein, Reanimator ist ein großartiger Film. Von Stuart Gordon. Ein Klassiker, quasi. Klassiker.
Super schön.
Ja, auch sehr, hat ein bisschen Lovecraft-Untouch auch, ne, so ein bisschen Lovecraft-mäßig.
Wir müssen auch dazu sagen, es muss nicht zwingend sein, dass der Film 2016 oder die Serie oder das Spiel 2016 rausgekommen ist, sondern
genau,
wir haben es 2016 gesagt, ja, gesehen.
Genau. Ja. Deswegen sage ich ja, wenn Sachen waren aus 2016, dann können wir ja schauen, ob wir quasi mit dem d'accord gehen, ob das quasi die Erwartungen erfüllt hat, die wir letztes Jahr im Vorschaucast quasi hatten.
Ja, genau.
Wir haben gesagt, es muss nicht dieses letztes Jahr erschienen sein, sondern wenn wir irgendwas nachgeholt haben, jetzt aus 2015 oder so, dann ist es genauso in Ordnung.
Okay, ja, cool. Gehen wir der Reihe nach durch?
Ich habe tatsächlich, ich dachte, ich
war... Ja, alles cool. Das war nur eine Frage. Ich fühle dich nicht gleich so angegriffen.
Und wer ist denn in der Reihe? Wir sitzen ja nicht im Kreis.
Doch.
Also, wenn Magnus noch eine Flasche Wein trinkt, dann sitzt er in seinem eigenen Kreis.
Ja. Nee, ich lasse auch jetzt gleich mal die Finger vom Wein. Morgen muss ich arbeiten. Ja, okay, weiter bitte.
Ja. Nimmst du lieber den Schnaps.
Ne? Ich wollte gerade sagen, da greift jemand zum Rum.
Ja, ich habe tatsächlich, wenn ich mich recht erinnere, auch nur 3 Filme gesehen dieses Jahr. Also 2 davon im Kino, einen später auf Blu-ray. Ich habe mehr Filme gesehen, aber keine neuen. An dritter Stelle steht bei mir Deadpool.
Ha.
Den hatte ich auch in meiner Prognose. Mhm. Ist sehr lustig gewesen.
Oh, ja.
Ich habe viel gelacht.
Oh, ja.
Total guter Film, aber wenn du dann ein weiteres Mal guckst, flasht er nicht mehr so.
Ich weiß, hatte ich auch.
Also er ist immer noch richtig gut, aber diese Gags zünden halt das eine Mal so richtig und du lachst und danach denkst du, ja,
es ist wie ein Comedy-Programm.
Ja, genau. Ich war sogar 2-mal im Kino und war genau dasselbe. Im ersten Mal war ich mega geflasht. Ich bin da rausgekommen, hab gesagt, Alter, das ist der beste Film des Jahrhunderts. Und am zweiten Mal war es so, er ist ein super cooler Film.
Ja, genau.
Und dann ist aber auch...
Vor allem, weil der letzte Kampf und so, die Sachen, die eigentlich solche Filme ausmachen, So, ich meine, die Kampfszene da am Anfang mit den, wo er nur noch, ich glaube, fünf Kugeln hat oder was das ist, die ist cool. Der letzte Kampf ist ultra wack, wenn man mal ehrlich ist, ey. So, und
der ist super lang.
So, und ja. Das ist halt ein typischer Origins-Movie. So, darüber ja. muss man sich halt irgendwo im Klaren sein, auch wenn es Deadpool ist und er halt alles anders macht. Aber guck dir den ersten Iron Man an. Ich liebe den ersten Iron Man. Aber irgendwie, come on. So, das ist
ja, genau.
Es ist ein Origins-Film. Ja, ja, ja.
Es ist ein Kick-Off, es ist ein, hier ist, das ist Deadpool und jetzt geht's, dann schauen wir mal, was wir mit dem machen können.
Genau, ganz genau, ja, ja, ja.
Ja.
Aber gut, guter dritter Platz.
Ja, also dementsprechend, also ich, über den zweiten werdet ihr sicherlich verwundert sein. Es ist Civil War.
Oh, nein, bin ich überhaupt nicht verwundert. Civil War ist fucking gut.
Ich war, auch erst war ich am Überlegen, weil hat ja jetzt mit der Comic-Vorlage eigentlich so gut wie gar nichts am Hut. Nur mit einem absoluten Grundgerüst. Aber einfach mal davon nicht, davon abgesehen, einfach mal den Film zu gucken als einen weiteren Avengers-Film. Es ist immer noch kein Captain America-Film.
Es ist ein Avengers-Film.
Der zweite auch schon.
Es ist ein Avengers-Film.
Ja, es ist einfach, es ist cool. Ich finde ihn besser als Deadpool, weil er eine bessere Mischung hat. Er hat viel Ernst drin. Es geht auch ziemlich zur Sache und es sind trotzdem sehr viele lustige Szenen. Ich fand Spider-Man mega gut eingearbeitet.
Die Frau von Ernst hat auch im Optimalfall viel Ernst drin.
Schwierig. Schwierig, sag ich mal. Ne?
Also, liebe Hörer, wir haben uns überall verprofessionalisiert, außer Magnus Witz.
Immer noch da.
Amateurhaft gegangen. Nee, aber ich fand viele Sachen, die man im Vorhinein bei dem Film befürchten konnte oder wo man skeptisch sein konnte, die wurden gut gelöst. Hat mir viel Spaß gemacht, hat aber immer noch nicht für den ersten Platz gereicht. Ich habe mir auf Blu-ray gekauft zum Release und habe ihn, glaube ich, innerhalb des ersten Wochenendes dreimal geguckt. Also hat mir schon gefallen. Und er blieb halt gut. Das ist das Schöne daran. Er ist halt jetzt nicht so, dass ich am Anfang dachte, mein Gott, was für ein geiler Brocken.
Aber, das denke ich mir bei deiner Mutter. Ja.
Oh Mann, ey.
Entschuldigung.
Na gut, kommen wir zum richtigen Platz 1, zu Rogue One. Ich glaube, also ich würde jetzt fast sagen, ihr seid da mindestens drin, dass der auch in der Top-Liste bei euch ist. Wie unsere fleißigen Follower gemerkt haben, haben wir den zu dritt geschaut.
Das war sehr schön.
Ich habe alles vom Film mitbekommen, während André und Magnus jeweils ungefähr 10 Minuten verpasst haben.
Ich muss dazu sagen, es war halt sehr spät so. Und ich habe kurz Snickerchen gemacht. Ich komme mir nicht auf, genau das wollte ich gerade erzählen. Und ich wachte dann auf und dachte, oh mein Gott, wie peinlich, Alter, jetzt bist du eingeschlafen und trau mich gar nicht. Guckst du, ich saß neben Sascha und wir haben halt Händchen gehalten, wie immer. Sascha war aber wach. Und dann dachte ich so, oh Gott, wie peinlich. Ich habe mich gar nicht getraut, drüber zu gucken, weil ich dachte, die lachen bestimmt alle. Und ich gucke zu André und André sitzt halt da mit dem Kopf nach hinten, Mund offen, so. Das war richtig gut, er hat so tief gepennt. Aber auch nicht lang. Der Film war einfach zu gut.
Ja.
Ich muss dazu sagen, es war jetzt nicht 4 Uhr nachmittags, sondern wir waren in der Mitternachtspremiere.
Ja, in der Woche.
An dem Mittwoch auf
Donnerstag. Ja, und wir haben ja auch. Den Tag vorher waren wir auch ewig wach.
An der Mittwoch auf Donnerstag
sind wir irgendwie jeden Tag um 2, 3 ins Bett.
Ja. Es war halt echt, ich war halt so müde. Und dann, als sie auf dem, wie heißt der Planet nochmal?
Planet.
Ja, hier, wo mit dem Vulkangestein und so, hier, der dunkle, düstere.
Ich kann mich
auf jeden Fall.
Ihr wisst schon, wo ich meine halt. Wo Vader auch zum ersten Mal auftaucht.
Ja, quasi. Genau.
Da war die ganze Szenerie alles so dunkel, da bin ich halt voll müde geworden und eingeschlafen. aber im Original wirklich nur so 5 bis 10 Minuten irgendwie.
Ja, es war zwischendurch
echt. Ja, ihr wart beide nicht lange weg, aber es war schon geil.
Ja.
Ja, auf jeden Fall absolut genial, der Film. Ich bin ja grundsätzlich jemand, der sich keine Trailer anguckt von Spielen und Filmen, einfach weil ich nicht gespoilert werden will und weil in der Zeit, in der ich Trailer geguckt habe, ich immer in meinen Erwartungen dann enttäuscht wurde. Dementsprechend konnte ich mich hier prima drauf einlassen. Ich hatte große Sorge, dass da viel zu sehr wieder auf Merchandise geprügelt wird, dass irgendwie alles neu gemacht wird und sonst was. überhaupt nicht. Es fügt sich wunderbar ein. Und ja, ich weiß nicht, wahrscheinlich würden wir jetzt noch spoilern. Ich kenne viele Leute,
ja, ich bin auch sehr vorsichtig. Ich habe
wir sollten bei allem versuchen, ein bisschen spoilerfrei zu bleiben.
Ja.
Genau. Also hier kann man aber absolut die Befürchtungen zerstreuen. Also das war das Einzige, was ich einer Freundin von mir geschrieben hatte, die auch mega Star Wars Fan ist. Ich habe ihr einfach gesagt, wenn du Angst hast, brauchst du nicht haben, fertig.
Ja.
Und einen Tag später kam zurück, mein Gott, ist der gut.
Ja.
Also
wie gesagt, was ich dem Film halt super hoch anrechne, ist der macht halt den Namen endlich mal zum Programm. Star Wars. Ja. Es ist halt ein Sci-Fi-Kriegsfilm.
Ja.
Es ist nicht dieses typische Sci-Fi-Märchen-Ding, was Star Wars ja halt auch so ein bisschen immer hat, sondern es ist wirklich ein Kriegsfilm. Ja. Das ist voll auf die Schnauze irgendwie, ist richtig krasse Action und es hat mir mega Bock gemacht einfach.
Ja, und es ist eben auch mal was anderes. Also wir hatten jetzt 7 Filme lang, wie du schon sagst, Märchen. Wir haben 7
Märchen.
7 Filme haben wir Lichtschwerter gesehen und die Macht. Und hier einfach mal auch mal kurz gesehen, aber überhaupt nicht dieses Zentrum auf Jedi und Sith, sondern auf diesen ganzen Konflikt, und das fand ich geil.
Mega gut. Und halt, die letzten 10 Minuten sind halt der Überschritt.
Ja.
Ohne jetzt zu spoilern, aber die letzten 10 Minuten ist das unfassbar.
Die letzten 10 Minuten gehören zu den besten. Die letzten 10 Minuten gehören zu den besten Minuten, die ich in Filmen kenne. Ohne Scheiß. Ja. Ich hab da lange drüber nachgedacht, ob ich das tatsächlich diesen Superlativ anwenden will, aber. Alter, ich hätte mich im Kino in den letzten 10 Minuten am liebsten hingestellt. Ich war wie so ein Kind, der aufgeregt vor dem Fernseher steht. Es war einfach die letzten 10 Minuten.
Mit so kleinen Star Wars-Fernsehen.
Das Geile ist, wir spoilern ja nicht mal, wenn wir sagen, ihr wisst ja, wie es endet.
Ja, genau. Aber die haben einfach es geschafft, eine Lücke zu schließen, die Star Wars-Fans zerrissen hat in den buchstäblich letzten 30 Jahren. Ja. So. Und diese Lücke ist geschlossen und sie ist logisch geschlossen. Sie ist nicht behindert Geiste, geschlossen, sondern sie ist cool da.
Was ich da am geilsten fand, ist, obwohl wir ja alle wissen, wie es weitergeht, ist es so spannend in den letzten
Minuten. Es ist so.
Du
fieberst etwas hin, was du eigentlich kennst.
Du weißt ja, wie es endet, und du weißt, wie es halt dann in New Hope anfängt, so. Du weißt ja alles, und trotzdem haben sie es geschafft, das so unfassbar geil, spannend und super umzusetzen. Ja. Und unfassbar. Ja.
Ja, also dementsprechend wirklich absolut, selbst wenn ich irgendwie 20 Filme gesehen hätte, es wäre wahrscheinlich immer noch mein Platz 1 der besten Filme.
Mhm. Gute Liste.
Ja. Sehr, sehr gut.
Soll ich gleich mit Serien weitermachen?
Nee, jetzt würde ich sagen, wir machen erstmal Filme durch, sonst wird das, glaube ich, zu durcheinander.
Okay, André, willst du?
Magnus,
mach du. Dann mache ich gern. Ich rufe mal eben meine Hausaufgabenliste auf. Ich habe
ein kleines Hausaufgabenheft.
Ja.
Mit Sternchen.
Das konnte man bei mir nicht gucken, da waren immer Schmuddelbilder.
Selber gemalt?
Wen überrascht's?
Nee, ich habe alles nach Hentai-Bildern durchsucht im Netz.
Natürlich, wie immer.
Ich habe sogar mal einen Klassenbucheintrag dafür bekommen. Das war schön.
Ernsthaft?
Ja, aber dafür habe ich coole Eltern, die dann nämlich in der Schule gesagt haben, was ist das? Das sind einfach nur Bilder, lassen Sie den Jungen.
Ziemlich coole Eltern.
Ich habe allerdings auch nicht die richtigen Seiten
gezeigt. Eher so Bikini-Sachen. Sascha hat missbrauchte, gezeichnete Kinder in seinem Haus.
Oh Gott.
Oh nein, nein.
Wir tun entsetzt, das würde uns aber nicht wundern.
Seine Mutter, lassen Sie das
Kind.
Das sind doch gleiche.
Es gibt Überschneidungen bei meinen Filmen. Mein Honorable Mentions ist Sicario. Sicario ist ein Film, an den ich keine Erwartungen hatte, weil mir auch gesagt wurde, er sei nicht so gut, wie man ihn erwartet. Ich mag extrem gerne Benicio del Toro. Ich weiß auch nicht, ich fand die Charakterbesetzung jetzt nicht gigantisch gut oder ähnliches. Ich habe ihn tatsächlich auf Amazon Prime oder sowas gesehen. Bin auch komplett so, bin rangegangen, so mit Handy in der Hand. Und deswswegen Honorable Mention, weil ich glaube, ich habe den 2015 das erste Mal gesehen. Aber 2016 und 2017, weil ich ihn letzte Woche nochmal gesehen, 5, 6 Mal. darüber scrollt, weil er ihn nicht packt oder sowas, oder weil man denkt, Mensch, Drogenkrieg, Mexiko, oder der Film ist so dermaßen gut. Es gibt eine Szene dort, wo die in einem von den Drogenhändlern gebuddelten Tunnel über die Grenze nach Mexiko gehen. Und es ist eine unfassbar beklemmende Szene, weil die quasi aus so einer GoPro-Sicht gefilmt ist, zeitweise. Und dieser Tunnel ist halt vielleicht 1,60 Meter groß, und da geht so ein bewaffnetes Team, die auch illegal dort sind, und was alles der Realität entspricht, wenn man sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt. Der US-Geheimdienst greift halt immer wieder in Mexiko ein, obwohl sie es natürlich offiziell nicht dürfen. Und die gehen durch diesen Tunnel nach Mexiko, und dieser Film hat mich komplett geflasht. Ich habe ihn immer wieder gesehen, trotzdem hat er es nicht in meine Top 3 geschafft. Aber ihr wisst, so wenig wie ich bei Spielen tatsächlich firm bin, bin ich bei Filmen und Serien etwas mehr. Mein Platz 3 bei den Top-Filmen dieses Jahr, muss man sagen, gibt es einfach Überschneidungen, ist Civil War. Civil War ist für mich der vielleicht zweitbeste Marvel-Film. Mhm. Mein Lieblings-Marvel-Film, habe ich ja schon mal drüber gesprochen, ist der zweite Captain America, Winter Soldier. Winter Soldier hat mich komplett weggeblasen, der war so gut. Und Civil War knüpft einfach perfekt an. Gibt es Storylücken? Ja. Klar. Gibt es Probleme irgendwo mit dem Film, die nicht so richtig Sinn machen? Ja. Und da hat er mich unterhalten, einfach 2,5 Stunden lang perfekt. Absolut. Ich fand den extrem gut. Bei einem Marvel-Film wirst du immer kritische Stimmen haben, weil es immer die Comic-Leser gibt, zu denen ich auch gehöre oder gehörte, die halt auf die Differenzen zum Comic hinweisen. Fair enough. Gehört auch dazu. Ist so eine Fandom-Sache. Aber man muss immer, darf nicht vergessen, das Marvel Cinematic Universe ist kein Fanservice zu den Comic-Lesern. So, sondern es geht darum, vielleicht sogar Überraschungseffekte für die Comicleser zu schaffen, weil es erhält sich natürlich so ein bisschen an die Grundhandlung, aber sie machen was anderes. Und ich finde das nicht schlimm. Es ist
ja auch sogar ein eigenes Universum.
Ja, ich finde das auch nicht schlimm. Ich finde das gut. Es muss doch nicht genauso sein wie im Comic. Das gleiche Thema hatten wir bei Walking Dead. Warum muss das genauso sein? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Du kannst auch einfach das angelehnt daran machen. Wenn es cool ist, ist es cool. Und wenn es cool ist, haben sie es geschafft. Und das haben sie. Das ist ein geiler Film. Ich war extrem unterhalten, die Kampfszenen waren gut. Sie haben Spider-Man wieder reingebracht, in einer ziemlich coolen Art und Weise, jetzt nach dem 8. Mal gucken, finde ich. Der ist gut untergebracht, das Kräfteverhältnis ist okay. Finde ich es logisch, dass der Winter Soldier und Captain America da so krass auf Iron Man eindreschen. Wo reden wir hier über Realismus? Also, ich habe mich komplett umgehauen, 3. Platz. 2. Platz Rogue One. Wird jetzt ein bisschen wundern, dass es nur mein 2. Platz ist. Der 1. Platz springt auch komplett aus der Reihe. Wir haben gerade schon über Rogue One gesprochen. Rogue One ist für mich ein Shakespeare-Drama. Es ist, wenn man die Shakespeare, die Dramen gelesen hat, die Königsdramen, ist eigentlich ein roter Faden, der sich da durchzieht. Ist immer, alle Charaktere fallen einem Schicksal zum Opfer in irgendeiner Form, und ich will jetzt nicht zu doll spoilern, aber wer Shakespeare-Dramen kennt, für den habe ich jetzt schon gespoilert, aber ich versuche das nicht weiter auszuführen. Es ist, der Film ist extrem gut gemacht, er hat Momente, die einem Star-Wars-Fan, ihr seid ja noch viel krassere als ich, ich bezeichne mich immer so als Borderline-Star-Wars-Fan, ich liebe Star-Wars, aber ich kann jetzt nicht die Zusammenhänge von jeder Person zu jeder anderen und sowas, das kann ich nicht. Ich erkenne auch nicht jedes Easter Egg. Aber ich fühlte mich hervorragend unterhalten. Ich fühlte mich in den letzten 10 Minuten, wie gesagt, Sascha saß neben mir, ich habe mich die ganze Zeit bewegt. Ich habe so mitgefiebert, wie ich lange nicht mehr bei einem Film mitgefiebert habe.
Ich glaube, du hast auch gequietscht.
Ich habe gequietscht, definitiv habe ich gequietscht. Ja. Ich habe mich erschrocken, ich war... ich hatte im Kino lange nicht mehr sowas, und Rogue One hat mich auf ganz besondere Art und Weise bewegt, und der Schluss ist perfekt. Und jeder, der sagt, der Schluss sei kitschig, hat keine Ahnung. Einfach jeder, der sagt, der Schluss sei scheiße, schreibt uns gerne an bei Multimaniacs, dann beleidige ich dich 40 Minuten.
mit Adresse, dann machen wir es wie Jay und Silent Bob und besuchen
wir. Wir fahren einfach zu dir nach Hause und sagen, fick dich. So, klar, das Ende ist kitschig, aber fick dich, wir reden hier von Star Wars.
Star Wars ist kitschig.
Star Wars ist kitschig. So, der beste Freund von Han Solo ist Bär. So, das ist was. Was willst du denn da? Was willst du denn? Hör doch auf, so wahnsinnig viel Ernsthaftigkeit zu versuchen, in diesen Sternenkrieg zu pressen. Das ist ein Kriegsfilm mit den typischen Comedy-Slapstick-Star Wars-Sachen, die wir so lieben. Wir haben Druiden, wir haben alles ist neu, aber alles ist auch bekannt und es gibt so viele Querverweise und man sitzt dort und du, Alter, ich rede eigentlich nie im Kino und ich saß neben Sascha und ich weiß gar nicht, ob es gehört hat, aber als diese Weltraumschlacht war, habe ich mich zu ihm umgedreht und meinte, Alter, Sascha, das sind Szenen aus dem ersten Star Wars. Weil die es geschafft haben.
Ja, das habe ich erst danach geschnallt.
Ja, ich saß da und ich habe den ersten Star Wars bestimmt noch 30, 40 Mal gesehen oder so. Aber das schoss mir sofort in den Kopf, dass ich dachte, Digga, das sind Szenen aus dem ersten Film. Das ist genau so. Und danach habe ich dann angefangen, so ein bisschen zu lesen im Internet und mal zu gucken. Und der Eindruck täuscht tatsächlich nicht. Der Commander aus dem Weltraumkampf dort ist der Original-Commander aus dem ersten Film, den sie mit CGI verjüngt haben.
Ja, das war
krass. Der ist leider nach den Dreharbeiten verstorben. Die haben einfach einen perfekten Star Wars-Film gemacht. Der Lücken schließt, der alles tut. Ich wollte eigentlich nicht so lange darüber reden, weil wir ihn schon hatten. Und André hat ihn bestimmt auch.
Nee, scheiß Film.
Ach, Quatsch.
Aber nichtsdestotrotz, das ist ein einfach ein wahnsinniges, gutes Stück Kino. Und gutes Stück Kino, völlig anderer Film, mein erster Platz. Ich habe neulich schon im Büro so laut und viel darüber geredet, dass einige genervt waren. Einige kamen an den Tisch, um zu sagen, ja, Mann, es geht mir genauso. Und das hat mich echt ein bisschen gefreut. Mein Film des Jahres 2016 ist The Big Short.
China Wild 8.
Nein, ach so, The Big Short.
Ja, ich habe ihn noch nicht geguckt.
Ist, ich habe schon mal in einem Cast darüber gesprochen, ist mir aufgefallen. Ja, genau,
du hast schon mal darüber
gesprochen. The Big Short ist jetzt bei Netflix.
Ah ja, also?
Den habe ich auf der Liste.
Ryan, was? Entschuldige?
Wen hast du jetzt noch was gefragt?
André hat noch gerade irgendwas gesagt. Du hast ihn auf der Liste.
Ich habe gesagt, ich habe ihn noch nicht geguckt, aber ich glaube, ich weiß, was ich gleich nach dem Cast noch mache.
Du musst.
Ich wusste nicht, dass der auf Netflix ist.
Der ist auf Netflix. Du musst The Big Short gucken. Ihr beide müsst ihn gucken. Jeder, der jetzt zuhört, der den Film nicht gesehen hat, ihr müsst The Big Short gucken. Ich mache das gleich auf dem Podcast. Der Film wird bestimmt langweilig, wenn man keine Ahnung hat von Finanzen, wenn man kein Interesse hat an Finanzen. Alles beiseite schieben. Der Film erklärt, wie die Finanzkrise entstanden ist, auf die coolste und charmanteste und witzigste und interessanteste Art und Weise. Der Film ist einfach Unterhaltung pur mit einem echten Thema, mit A-Klasse-Schauspielern durch die Bank. Aus verschiedenen Bereichen der Filmindustrie. The Big Short ist definitiv mein Film des Jahres 2016. Ich habe ihn jetzt gerade nochmal vor dem Cast gesehen, um diesen Enthusiasmus darum, also nicht heute, aber vor ein paar Tagen, um diesen Enthusiasmus auch nochmal mit reinzunehmen. Ungebremst, bester Film 2016. Der hätte 8 Oscars kriegen müssen oder sowas. Ich finde ihn so dermaßen gut. Und ich bin nicht aus der Finanzbranche, ich bin da nicht biased oder so. Margot Robbie, die erklärt, was ein Short ist, während sie in der Badewanne liegt und Champagner trinkt, ist nur eins der Highlights. Sie erklären, wie das der gesamte Markt zusammengebrochen ist auf eine Art und Weise, die es jeden verstehen lässt und einem diesen Irrsinn, der da passiert ist, auf eine erschreckende Art und Weise näher bringt. Und man kann einfach sagen, alle kochen nur mit Wasser, vor allem in der Finanzbranche. Aber wenn in der Finanzbranche alle nur mit Wasser kochen und keiner ein wirkliches Genie ist, haben wir eine Weltwirtschaftskrise. Und das wird in diesem Film gezeigt. Und auch wie nah wir an einem Zusammenbruch der Weltwirtschaft waren. Toller Film. Angucken. Platz 1. Vielen Dank.
Sehr schön, sehr schön.
Mach nochmal einen Mic Drop.
Was mache ich?
Mic Drop.
Kaboom.
Ja, Kaboom.
Ja, ich weiß nicht, was ein Mike macht, wenn es auf dem Boden
klingt. Aber ja, das muss ich auf jeden Fall noch gucken. Also, hast du ja letztes Mal schon so geschwärmt.
Das ist so, boah, ist ja gut.
Ja, hatte auch das letzte Mal von Margot.
Ja, da warst du ja auch so.
Ja, ja.
Ich habe jetzt eben nämlich genauso geguckt wie gerade eben.
Ja.
So,
ja,
Gehirn gerade
ja.
Weg.
Ja, es ist einfach super smart. Es ist, die, ich meine, die benutzen da halt viele Begriffe, die für die Story notwendig sind. Und die haben auch keine Lust, sie 10 Mal zu erklären. Oder, was ich halt immer so wack finde, ist in Filmen, wenn sie Begriffe oder Storylines quasi versuchen, smart, ich weiß nicht, ob ihr diesen Baseballfilm gesehen habt, mit Brad Pitt, der hat, glaube ich, auch einen Oscar bekommen, Moneyball. Da geht es um die Revolution im Baseball, was das Evaluieren von Spielern angeht. Ist wirklich, wirklich, wirklich guter Film. Genau, dafür hat Jonah Hill einen Oscar bekommen. Der ist wirklich sehr, sehr gut. Und da lassen sie dann halt immer die Hauptcharaktere Begriffe erklären im Sprachkontext, die der Zuschauer vielleicht nicht versteht. Ist auch eine Lösung, ist auch eine gängige Lösung. The Big Short hat das gar nicht versucht. Wenn wirklich komplizierte Dinge kommen, dann kommt halt Margot Robbie in der Badewanne und erklärt das auf einfache Art und Weise, damit man es für den Rest des Films versteht. Mega smart. Und es wirkt auch nicht wie Slapstick. Da sind zum Beispiel auch Szenen drin, wo die in der Lobby sitzen und finden halt einen Finanzplan quasi von jemand anders, der zwei der Hauptcharaktere auf diesen Zusammenbruch der Finanzbranche aufmerksam macht. Und die sitzen in dieser Lobby und das wird auch aufgebaut vernünftig. Dann finden die diesen Finanzbericht. Und dann durchbrechen sie die dritte Dimension, vierte Dimension. Und dann dreht sich der Schauspieler plötzlich in die Kamera und sagt, okay, um ehrlich zu sein, ganz genauso ist es nicht passiert. In Wirklichkeit habe ich das in der und der Zeitschrift gelesen und er hat das von einem Kumpel erfahren. Aber für den Film machen wir es jetzt so weiter. Und dreht sich wieder um und die Story geht weiter. Und es stört
Na,
einen überhaupt
nice,
nicht.
fourth wall breaking, ja, ist nett. Okay.
Ja, es ist super, super, super smart gemacht. Ich liebe diesen Film. Man schaut danach komplett anders auf Börsen oder ähnliches. Weil sie sagen halt zum Beispiel auch, das erwähnen sie immer wieder, die benutzen bewusst Broker und Börsenmenschen, benutzen bewusst diese Begriffe, damit es so wirkt, als würden nur sie das verstehen. Aber ich habe neulich auch wieder den Podcast mit Dan Bilzerian, diesen 3-Stunden-Podcast gehört, wo er halt auch sagt, Broker sind wie Glücksspieler. Das ist Glücksspiel. Du wettest auf den Erfolg oder Nichterfolg deiner Aktien oder deines Portfolios anhand von äußeren Einflüssen. Die handeln wie Pokerspieler. Und das ist deswegen. Also zieht euch diesen Film einfach rein. Ich könnte darüber stundenlang reden, aber es ist sowas von
Ein
gut.
Kumpel
Es ist sowas
hat
von gut.
letztens erzählt, der hat mit Pokémon Go Aktien 4000 Euro von gemacht.
Ernsthaft?
Ja.
Ich mache alles falsch.
Ja. Hat's,
Nur im
er meint
Namensbrand,
sogar
nicht
zu
so
schnell
viel
verkauft, weil es noch weiter gestiegen hätte, noch mehr kriegen können.
vorher. Ja, darüber habe ich auch mit meinem Papa mal gesprochen. Mein Papa hat ein paar Aktien. Also wirklich nicht viel. Ne? Wir reden hier von Kleppergeld. Aber der sagte, er war auch ein bisschen zu nervös, weil er hatte irgendwie diese toxischen Telekom-Aktien. Und sein Aktienberater oder wie man das nennen will, hat ihm auch gesagt, behalten, 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 behalten. Man darf das nicht so sehen, als das ist ein dauerhafter Kreislauf. Du gewinnst nicht einmal groß. Du spielst kein Blackjack. So, sondern du behältst das und versuchst einen stetigen Erfolg zu haben. Und der besteht auch daraus, dass du halt hin und wieder einfach Verlust machst.
Ja.
Und er hat diese Telekom-Aktien dann, als sie gerade wieder bei Null waren, verkauft. Er hätte sie einfach behalten müssen. Weil dann wären sie halt auf diesem Plus 18 oder wo sie zwischenzeitlich waren. Ja, das Business ist super interessant. Und man schaut da immer drauf mit so einer Ehrfurcht des Unverständnisses. Und die schaffen es in diesem Film, das zu erklären, dass man denkt, nicht nur, ah, ich verstehe jetzt diese komplexe Thematik, sondern so komplex ist das ja alles gar nicht. Und das ist einfach grandios. Also ihr beide, Sascha und André und alle neuen Zuhörer, bitte, bitte guckt The Big Short. Er wird euer Leben wirklich, wirklich bereichern.
Ja, klingt
Okay, ich
sehr
bin
gut.
durch.
Klingt sehr, sehr gut.
André, bitte, bitte.
Ich bin dran, ihr kleinen Ficker. Ich habe mir gerade mal, wie gesagt, meine Vorschauliste nochmal vom letzten Jahr rausgekramt,
Ja.
die ich mir gerade nochmal reingezogen habe. Also letztes Jahr habe ich gesagt, dass ich mich 2016 auf drei Filme freue. Und zwar war das Suicide Squad.
Ja, das hatte ich
Ist dann
auch
schiefgegangen,
gesagt.
wissen wir alle. Leicht.
Ja.
AKA schlimmster Film des Jahrhunderts. Dann habe ich mich gefreut auf The Witch. Es ist auch schief gegangen, wie wir alle wissen.
Es ist auch fucking schief gegangen. Wir saßen im Kino, wir kamen raus und haben gesagt, fick.
Da waren wir beide im Kino. Ich habe ja gesagt, also nach dem Kinobesuch war ich ja richtig wütend. Als ich ihn dann nochmal zu Hause geguckt habe unter einem anderen Aspekt und nicht mehr mit dem Hype, den ich hatte, war er schon besser, aber trotzdem hat er mich enttäuscht, auf jeden Fall, weil ich einfach was anderes erwartet habe. Wird trotzdem ja von vielen als bester Horrorfilm der letzten 10 Jahre gehandelt, ist es für mich definitiv halt nicht. Da war ich leider auch enttäuscht. Und Nummer 3 war The Green Room. Und der hat es tatsächlich auf meine Liste auch geschafft. Als einziger.
Also Green Room, bitte? Fuck, Mann. Hast du gerade Green Room gesagt?
The Green Room, ja.
Der war so gut. Ich versuche den immer Leuten näher zu bringen und dann lesen sie den Plot und sagen,
ja, das ist ja,
das klingt ja jetzt nicht so geil.
Das war doch der mit dem Band.
Ja, so, der ist so gut.
Mit Patrick Stewart als Nazi-Chef. ja, quasi eine Punkband reist halt durch die Gegend und versucht halt Gigs zu kriegen, um Kohle ranzukriegen. Und sie werden halt da auf einen Gig eingeladen und dann ist es halt, stellt sich raus, es ist ein Nazi-Schuppen. Und dann passieren halt Ereignisse und sie werden da festgehalten und es gibt halt Mord und Totschlag und es ist, der klingt so random, aber der war fucking unfassbar gut. Der hat eine richtig widerliche, fiese Atmosphäre, weil sich das so anfühlt wie, ja, das könnte ja wirklich passieren am nächsten Rasthof Schuppen irgendwie, weißt du, also das fühlt sich alles so ekelhaft real an.
Und, ja.
Der zieht sich halt komplett damit durch mit und der ist halt relativ realistisch immer und so und das ist wirklich schlimm. Und ja, unfassbar. Der war richtig, richtig gut. Ich habe jetzt gar nicht wie ihr so richtig Top 1 bis 3, weil es ist sehr schwammig bei mir. Deswegen, ich gehe einfach meine Liste mal durch. Also, wie gesagt, Green Room auf jeden Fall super Highlight. Wer den nicht kennt, der muss, guckt euch den an.
Guckt Green Room.
Wenn ihr,
so,
wenn,
einfach als Appell.
Also ein bisschen festen Magen müsst ihr haben und so, der ist schon nicht ohne.
Oh,
so.
Ja.
Aber,
ja, die Szene mit dem Arm durch die Tür, holy crap.
Ja, ey. Ja, ja. Also gibt es richtig fiese Szenen, so, der ist schon ein bisschen splatterig, jetzt nicht übertrieben, also das ist noch das Schlimmere. Also der ist sehr realistisch brutal, so. Ist sehr kompromisslos und so, aber.
How do we know he's dead? Boxcutter.
ja, also sehr, sehr böse. Aber sehr, sehr gut. Wie gesagt, Patrick Stewart in einer ganz anderen Rolle. Fand ich ihn sehr gut drin. Ja, bockt ohne Ende. Also auch die anderen Schauspieler eher unbekannt alles, aber tolle Schauspielerriege irgendwie. Richtig dreckig, richtig, richtig, geht richtig an die Substanz. Lohnt sich. Ja, Green Room auf jeden Fall. Anschauen. Dann bei mir auf der Liste Deadpool. Haben wir schon besprochen. Wie gesagt, für mich er ist für mich knapp vor Civil War. Ich kann nicht mal genau sagen, warum. Ich finde Civil War auch großartig.
Wegen dem ersten Gucken.
Vielleicht deswegen.
Weil das Ergebnis, das Ereignis war einfach zu krass.
Civil War war auch genial. Kommt für mich auch auf jeden Fall danach als Marvel-Film. Noch vor Doctor Strange. Obwohl ich ihn auch sehr, sehr gut fand.
Den habe ich noch gar nicht
gesehen. Oh, lustig. Auch sehr, sehr gut. Also in meiner Marvel Top 3 von letztem Jahr auf Platz 3, aber trotzdem immer noch ein besserer Film fast als alles andere, was letztes Jahr sonst lief. Ja, aber für mich irgendwie Deadpool, ich liebe halt Deadpool an sich einfach. Der hat es perfekt rübergebracht und ich freue mich sehr auf alles, was da noch kommt jetzt in dem Marvel Cinematic Universe mit Deadpool. Das wird alles sehr groß, glaube ich. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Natürlich auch Star Wars, gar keine Frage. Haben wir jetzt schon genug drüber gesprochen. Für mich in der Star Wars-Hierarchie mittlerweile fast einer meiner Lieblingsteile, muss ich einfach sagen.
Ja, ja.
So krass es klingt irgendwie, aber der war einfach on point, gut und ja, einfach unfassbar. Ja, ich habe schon gesagt, ich mochte es einfach, dass er ein Kriegsfilm war, einfach wirklich und das gemacht hat, was Star Wars irgendwie, wonach es klingt und ja, unfassbar gut. Und er war auch irgendwie
Empire Strikes Back, dann Rogue One, dann A New Hope, Return of the Jedi und
ja, ja, ich glaube, das ist meine auch. Ja, ich glaube, das ist meine auch. Ja. Und ich das Ding ist
ja, es gibt Leute, die sagen, das ist der beste Star Wars. Da bin ich schwierig mit.
Nee, wie gesagt, aber er kommt bei mir auf jeden Fall Platz 2, 3 irgendwie auf jeden Fall.
Ja. Aber also ja. Ich bin schwierig mit der Apropos, jetzt habe ich mal eine Frage zu Star Wars, damit wir auch nicht zu tief in den Film einsteigen und versehentlich spoilern. Habt ihr mal die Theorie gesehen, das YouTube-Video, die Theorie, dass Jar Jar Binks ein Sith-Lord ist?
Ja, ja.
Ja, die ist
das Alter, ist so die ist halt, die hat mich komplett weggehauen. Ohne Scheiß. Das
es gibt einige solche Theorie-Dinger, die so schlüssig klingen, dass es richtig
ja,
geil
ist. Ja, vor allem also das Ding ist, die Star Wars-Macher sind ja dafür bekannt, dass sie wirklich krasse Dinge unterbringen in den als Easter Egg, die so gemeint sind. Also die nicht einfach random sind. Und die Tatsache, was sie in diesem Video zeigen, ist zum Beispiel, dass er ja immer neben, wie heißt er nochmal?
Palpatine.
Der steht immer neben Palpatine. Und er hat in einigen der Szenen, wo nur im Hintergrund ist, steht er neben Palpatine und hat einen schwarzen Umhang mit der Kapuze auf. Und das wird überhaupt nicht erklärt, warum. Bei der Beerdigung steht er neben Palpatine. Das ihr wisst ja auch im wahren Leben sozusagen, ich bin kein Verschwörungstheoretiker, ich lehne sowas alles ab.
Aber ich freue mich schon auf unseren Verschwörungspodcast.
Oh ja, Verschwörungstheorien fucken mich ja komplett. Und Leute, die an Verschwörungstheorien glauben, das betrachte ich immer so mit so ein bisschen Mitleid, weil das häufig ist dahinter halt. Mein Vater hat mit Leuten, die psychisch krank sind, aufgrund von Drogenabhängigkeit gearbeitet. Und der hat mir halt viel immer von Leuten erzählt, die aufgrund von psychischen Krankheiten ausgelöst durch Drogenabhängigkeit paranoid schizophren geworden sind. Und einige seiner Patienten haben halt Bücher oder Pamphlete geschrieben, die auf Verschwörungstheorien beruhen. Und er sagte, wenn du diese Verschwörungstheorien liest, dann das ist extrem schlüssig. Aber dahinter steckt in den meisten Fällen von der psychologischen Betrachtung steckt dahinter halt meistens in irgendeiner Form eine Allmachtsfantasie, die man in den Strukturen auch findet bei strengen Gläubigen. Also so hat er mir das, ich habe keine Ahnung von sowas, falls hier jemand zuhört, der sagt, das ist alles Bullshit, das stimmt wahrscheinlich auch, dass das Bullshit ist, aber ich habe das von meinem
Weil
Vater so
Menschen zuhören.
Erklärt bekommen und der kennt sich damit aus, also dreht sich schließlich irgendwo so der Kreis. Menschen, die
Entschuldigung.
Seid ihr noch da?
Entschuldigung. Jetzt stelle ich mir gerade vor, wie so ein Extrovertierter so einen Podcast so ganz aufmerksam hört und dann sofort angepisst ist, weil Manu sagt, dass Verschwörungstheorien Schwachsinn sind. Und er so,
sorry. Ich will niemandem zu nahe treten. Aber, also um das mal ganz kurz aufzuschließen, dahinter steckt meistens die gleiche Allmachtsfantasie, die halt extrem, also streng Gläubige haben, weil man so einen gewissen Grundpart Eigenverantwortung ablegt und sagt, dahinter steht eine höhere Macht, die ich nicht verstehe. Dieses Illuminati-Prinzip. Es gibt eine höhere Macht, die ich nicht verstehe, die aber alles leitet. Und das nimmt einem so ein bisschen die Last von den Schultern. Und, lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin kein Fan von Verschwörungstheorien. Ich weiß, was eigentlich in den meisten Fällen dahinter steckt, wenn jemand glaubt, die Menschheit verdummt aufgrund von Chemtrails, die von allen Regierungen in die Luft gestreut werden und alle wissen davon, jeder weiß davon, aber niemand erzählt. Ist halt meistens Quatsch. Also von daher, das ist eigentlich meine Grund. Ja, genau. Das ist meine Grundeinstellung eigentlich dazu. Aber bei dieser Theorie mit Jar Jar Binks war ich so angefixt wie noch nie, weil ich dachte, das macht total Sinn. Also es ist halt so krass und naja, das wollte ich nur zu Star Wars sagen.
Ja, ich glaube irgendwann sonst in 15 Jahren revealen die das wahrscheinlich dann auf irgendeinem Comic-Con-Panel. So. Übrigens, das mit Jar Jar Binks, das war wahr.
Ja, oder es kommt halt, genau, oder ich
oder
könnte
es kommt
mir vorstellen,
Revenge
die machen
of the
das,
Jinx.
Ich glaube, sie werden es tatsächlich so machen, also was ich mir vorstellen könnte, damit es nicht so Fanfiction-mäßig ist, weil ich mag auch keine Fanfiction, aber ich glaube nicht, dass er halt ein Imperator ist oder sowas, sondern eher, ich könnte mir vorstellen, irgendwann wird es ein Gespräch geben in einem Film, in dem Sith Lords aufgezählt werden und dort fällt der Name Binks oder sowas, weißt du? So könnte ich mir das vorstellen. Aber auch nicht als Highlight, sondern einfach, dass sie fünf Leute aufzählen und einer davon ist Binks. Und das ist quasi so.
Das ist Snoke, das ist einfach Snoke. Dem sind die Lappen abgefallen vom Kopf. Und das ganze Gesicht hat sich total verändert.
Also,
und das ist einfach Snoke.
Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass die Jar Jar Binks mit einem schwarzen Mantel neben Palpatine stellen, nur um uns abzufangen. Oder genau das.
Oder aber auch doch, ja.
Oder aber auch genau das. Wer weiß. Aber ich finde die Theorie fand ich sehr schön.
Ja, war super. Auf jeden Fall.
Ja.
Jedenfalls, so viel zu Star Wars. Wie gesagt, Rogue One, müssen wir nicht drüber reden. Haben wir jetzt genug. Für mich ein grandioser Film letztes Jahr. Jetzt habe ich meine Honorable Mention vergessen, nicht am Anfang gestellt, sonst stelle ich es einfach ans Ende.
Ja.
Denn das war auch ganz knapp, ist ganz knapp aus meiner Top 3, Anführungszeichen, geflogen. Für mich Honorable Mention letztes Jahr, also ich habe unfassbar viele Filme gesehen, es war unfassbar viel gutes Zeug dabei. Aber für mich dann noch einer rausgestochen ist War on Everyone. Kennt ihr den?
Den kenne ich nicht.
Das ist so eine typische Bad Cop Komödie. Komödie nicht, so ein Bad Cop Action-Film mit lustigen Sprüchen, sag ich mal.
Ich sehe ihn hier gerade, meine Güte. Den Schauspieler mag ich.
Das ist hier mit Alexander Skarsgård.
Ja.
Den mag ich extrem gern. Also es sind zwei Polizisten, die halt korrupt sind. Und, also, keine Ahnung, nehmen halt Drogen, die da hoch, filzen dem Koks und schnüffeln es erstmal auf der Toilette, während sie ihn festhalten. Und, es ist eh die geilste Szene, da stehen sie halt da, schnüffeln das Koks, oder kommt draußen, hören sie auf einmal so eine Polizeisirene und sie so, oh fuck, die Bullen! Und dann sein Kollege so, Alter, wir sind die Bullen. Ja. Das ist ja halt die ganze Zeit, ne? Und dann geht's aber dann irgendwie doch, dann gibt's halt, werden halt Familien getötet und dann machen sie Rachefeldzug gegen so einen Drogenboss und so. Und, also, ich kann das nicht, den muss man sehen. Der klingt halt so super random. Der klingt halt so nach just another bad cop Komödie. Er ist er nicht. Der ist unfassbar on point. Der hat geniale Witze, der hat geniale Szenen. Die Action ist super geil. Die Schauspieler sind der Oberhammer. Wie gesagt, Skarsgård ist halt ein super guter Typ. Ich weiß gar nicht, wie der Kollege heißt.
Michael Peña, das wollte ich gerade sagen.
Ja, genau.
Das ist Michael Peña. Ich versuche gerade seine Wikipedia, IMDb-Page mal zu öffnen, um mal zu sagen, in welchem Film er war. Also ich liebe Michael Peña. Das ist einer meiner absoluten B-Schauspieler. Der ist bei End of Watch ist er unter anderem.
Ja,
der spielt
genau.
Den Partner von Jake Gyllenhaal. Michael Peña ist so underrated. Ich warte immer noch mal auf einen richtig guten Film, wo der jetzt drin der Hauptdarsteller ist. Der war auch in The Martian und
ja, genau. Ja, aber dann musst du auf jeden Fall
Born Fury war der auch drin.
Dann musst du auf jeden Fall Born Everyone gucken.
Ja.
Die beiden, die ergänzen sich auch so geil und die halt da als korruptes Cop-Duo, das ist unfassbar und hat auch so ein paar Gewaltspitzen halt drin, so wenn dann Shootouts kommen und so und dann halt immer wieder super witzige Sprüche und ich könnte die ganze Zeit so viel erzählen, aber ich will nicht spoilern, weil das muss man einfach sehen.
Ja.
Also Born Everyone guckt ihr euch an. Der heißt in Deutsch auch anders. Der heißt in Deutsch wieder hat er irgendeinen Behinderten.
Krieg gegen jeden.
Bitte?
Krieg gegen jeden.
Krieg gegen jeden. Nee, der hat in Deutsch wieder einen anderen englischen Namen, glaube ich. Die haben den wieder umbenannt quasi. Der lief auch auf dem Filmfest letztes Jahr, auf dem Fantasy-Filmfest. Unfassbar, unfassbar guter Film.
Das war ein unerwarteter, ja. Dirty Cops heißt er auf Englisch.
Dirty Cops, Mann, genau, ey,
wow.
Das ist also in Deutschland heißt er Dirty Cops und das Original ist War on Everyone. Ja, natürlich, Dirty Cops ist ja, ne, damit die Deutschen wissen, was
ja, 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 vorkommt. Ja, die Deutschen müssen das ja immer mit dem Holzhammer gegen den Kopf haben.
Ja, und eigentlich hatte ich zwei Honorable Mentions, aber wir dürfen nur eine, ne?
Ja, ja, aber du darfst die zweite auch, habe ich jetzt gerade beschlossen.
Das ist so freundlich von dir. Weil da konnte ich nämlich fast nicht entscheiden, weil der zweite ist nämlich, The Eyes of My Mother. Extrem krasser Film, ist ein Schwarz-Weiß-Film und es geht im Endeffekt darum, dass das ist ein kleines Mädchen und die muss im Kindesalter damit quasi mit ansehen, wie ein Typ einfach bei denen ins Haus kommt, so quasi sich als Vertreter ausgibt und dann ihrer Mutter am Hammer den Kopf einschlägt. Und ihr Vater sieht das halt und überwältigt den Typ halt und sperrt den in die Scheune und foltert den so den ganzen Tag immer. Und durch diese ganzen psychischen quasi Eindrücke als Kind dreht sie halt mega selber dann später ab und wird halt zur Mörderin. Und ist halt so komplett sozial desorientiert und versucht halt irgendwie Freundinnen zu finden. Wenn sie die gefunden hat, bringt sie die einfach um und so. Oder kettet sie halt auch in die Scheune. Und das klingt so mega stumpf, so Saw-mäßig oder so, aber es ist halt überhaupt nicht. Der ist halt der ist auch nicht explizit, man sieht eigentlich fast nie was, es ist alles im Kopf, was passiert. Aber der ist wie so ein Theaterstück. Weil, also der ist halt schwarz-weiß komplett und man sieht quasi, man hat im ganzen Film nur so eine gewisse Anzahl an Kameraeinstellungen. Lass es mal vielleicht so 15 sein, wenn überhaupt, vielleicht sind es auch nur 10 oder so.
Ja.
Und du siehst also quasi ins Wohnzimmer oder die Küche oder das Badezimmer oder das Schlafzimmer oder die Scheune. immer, wenn es irgendwo halt zu einem Setting geht, ist die Kameraeinstellung halt immer dieselbe. Also du hast halt immer diese gleiche Kameraeinstellung. Also siehst du, wohnst du mal nie aus zwei verschiedenen Perspektiven oder sonst. Ist immer dieselbe Kameraeinstellung. Und dadurch wirkten quasi die einzelnen Räume und so alle wie so ein Bühnenbild.
Ja.
Und das macht den so, der hat halt ein ganz besonderes Flair irgendwie. Und der ist halt einfach auch, im Grunde ist er auch einfach nur traurig. Weil dir dieses Mädel halt so einfach so leid tun kann.
Ja.
Und oh, der ist Mann, super, ey. Und der ist halt super eindringlich und, der hat mich auch mega geflasht. Also, das ist halt ein Genrefilm, muss mal drauf stehen, so natürlich, ne?
Ja, klar, also, du magst so ein Shit.
Aber der war unfassbar gut gemacht. War auch einer der gewoteten Highlights auf dem Filmfest letztes Jahr. Ja, also, wer Genrefilme echt so mag, so ein bisschen, da ein bisschen was ab kann, The Eyes of My Mother kann ich nur empfehlen. Der war extrem, extrem gut. Ja. Das waren meine Filme.
Ja. Mehr nicht?
Wie, mehr nicht?
Hast du nicht noch mehr Honorable Mentions, wenn du jetzt schon wie so ein Rebell die ganze Zeit gegen alles verstößt?
Ja, habe ich. Kann noch 15 Filme aufziehen, die gut waren.
Das ist halt auch mein Problem. Du weißt, Hausaufgaben mache ich normalerweise immer nicht. Ich habe aber jetzt bei den Filmen auch echt gedacht und hab auch mal durch meine Prime-Liste geguckt und habe durch meine Netflix-Liste geguckt und einfach mal geschaut, so, was gefällt mir denn eigentlich? Und es waren dieses Jahr wirklich sehr viel, also 2016 habe ich sehr viele Filme gesehen, ist mir aufgefallen.
Ich habe
aus 2015 habe ich erst 2016 gesehen, aber alter Schwede. Und das war schon schwierig. Aber ja, wir haben ja auch alle was probiert.
Ich habe auch jetzt so viele Filme gesehen und wie gesagt, ich könnte jetzt auch noch wie du sagst, ist halt mein Genre, ich könnte jetzt auch noch 20 Horrorfilme aufzählen, die ich gesehen habe, wo auch ein, zwei Highlights dabei waren, aber das mache ich dann mal in einem
anderen Podcast. Ja, ich bin dir nach wie vor sehr, sehr dankbar für Green Room, dass du mich dazu überredet hast, weil der war einfach so fucking gut, ey. Der Film hat mich so geflasht wie kaum ein anderer. Und als Honorable Mentions, André und ich gucken am 20.
Oh ja.
In 12 Tagen. 10, 11, 12 Tagen gucken wir im Savoy in Hamburg. Shoutout an Savoy.
Im Kino.
Bester Shit. Im Kino gucken wir Starship Troopers. Bitches, das wird Hammer. Gut. Ich hab so Bock.
Das Savoy-Kino ist halt einfach das Beste. Und die haben halt so eine Classic-Filmreihe, da lief auch im Dezember From Dusk Till Dawn. Da hatte ich aber keine Karten mehr bekommen, weil das instant ausverkauft war. Und jetzt zeigen sie im Januar, zeigen sie Starship Troopers. Da hab ich Bock.
Ja, ich auch. Hart.
Wollen sie mehr wissen?
Ja.
Der Film ist einfach
großartig. Ich freu mich so doll.
Ja.
Ich hab mit einem gemeinsamen Freund von André und mir habe ich auch dieses Jahr Ghostbusters im Kino nochmal gesehen. Das war auch so toll. Also ich gehe so gerne.
Da war ich ja nicht dabei, ja.
Das ist unser Kumpel Gunnar. Super Typ und einfach, der hat auch einen extrem ähnlichen Humor und sehr guten und ähnlichen Filmgeschmack. Und der riesen Ghostbusters-Fan. Und mit dem habe ich nochmal Ghostbusters im Kino gesehen und sogar er sagte, es ist einfach nochmal anders. Wenn du den im Kino siehst, ist es nochmal anders. Und das war einfach extrem schön. Als Ghostbusters-Fan war es super.
Ich weiß auch bis heute nicht, warum ich da nicht mitgekommen bin.
Du hattest keine Zeit oder so.
Ich war nicht da. Ne?
Du warst irgendwie, wir hatten dich gefragt und dann hattest du Nein gesagt, weil du keine Zeit hast und dann hattest du plötzlich doch Zeit. Irgendwie sowas. Also es war...
Ja, ja. Nee, egal.
Naja, egal. Wollen wir weitermachen?
Aber trotzdem finde ich das halt super gut, diese Klassiker.
Ist mega gut.
Genau. Das waren die Filme. Jetzt kommen wir zu, was hatten wir gesagt?
Serien,
ne? Direkt, genau.
Ja.
Ja.
Dann Sascha, willst du wieder starten?
Ja.
Ja, dann starte ich. Also ich habe eine Serie nur, die ich 2016, also aus 2016, das ist Orange is the New Black. Hatte ich nicht alleine geguckt, fand ich aber sehr cool. Hat auch erst gedacht, na, Frauen im Gefängnis ist jetzt...
Das guckst du eigentlich an Porn.
Ja, das ist, ich hatte halt am Anfang echt so gedacht, ja, das ist irgendwie, keine Ahnung, die ersten Folgen, ihr habt es vielleicht auch geguckt, die ersten Folgen sind ja auch mit der Piper da tierisch langweilig, weil nur am Rumheulen, sie muss in den Knast und dann die ganze Zeit freundlich und denkst dir so, oh komm, bitte lass das nicht zu so einer versteckten Komödie werden. Aber es ist eine richtig geile Sendung. Ich habe mich über jede Staffel sehr gefreut, war bei jeder Staffel immer dran und habe mir gedacht, boah, hoffentlich verreckt dieser eine dumme Wärter oder hoffentlich kriegen die keinen Stress mit der einen Alten aus Zellenblock, sonst was. Fand ich richtig gut. Freue mich auch auf die nächste Staffel. Ich weiß gar nicht, wann sie kommt, aber kommt ja dann, ist zum Glück ein Netflix Original, also kommt sie sofort. Dann habe ich endlich geschafft, zwei Serien zu beenden. Nämlich zum einen auf meinem Platz 2 sozusagen Boardwalk Empire.
Oh, hast du durchgeguckt? Ich habe es nicht geschafft.
Ja,
ich habe es auch nicht geschafft.
Das hat mich irgendwann komplett abgefangen.
Es ist richtig gut, die Serie. Also mir hat sie sehr gefallen. Ich stehe eh so auf die Epoche. Ich mag alles, was mal zeigt, wie Amerika, wie der amerikanische Traum, wie dreckig der ist eigentlich ist. Und direkt im Anschluss daran eigentlich schon auf meinem Platz 1 Mad Men.
Ernsthaft?
Ja, ich finde Mad Men extrem gut. Hat vielleicht Krass. Auch damit zu tun, dass ich in dem Bereich der Medienbranche ja ziemlich zu Hause bin. Und daher auch noch ein bisschen Nostalgie für mich mit reinkommt und Interesse. Aber Donald Draper zuzusehen, wie er auf der einen Seite alles wegballert, was irgendwie Titten hat, und auf der anderen Seite einfach an sich selbst so zugrunde geht, ist einfach großartig. Also ich habe alle 7 Staffeln hier und habe sie dieses Jahr alle nochmal geguckt und bereue keine einzige Folge davon. Super gut. Also ich merke, ihr habt da nicht so eine Meinung drüber. Aber ich fand's richtig gut.
Nee, kam ich halt überhaupt nicht rein. War einfach nicht meins.
Ist bei mir genauso. Ich kam irgendwie nicht rein. Ich weiß, dass die Serie gut ist. Ich habe auch eine Staffel gesehen, die erste, und ich kam nicht rein.
Bei der Serie ist es so, ich glaube, man muss von dieser Dekadenz, die erleben, angewidert sein. Also richtig angewidert sein. Und ich meine, sind ja jetzt überall rauchen, saufen und rumbumsen, ist ja jetzt alles drei, ist nicht so mein Stil.
André, war das nicht immer damals unser Ding, dass wir gesagt haben, wir müssen 50er Jahre zurückbringen, dass einfach überall alle Menschen saufen und rauchen?
Ja, das ist halt auch so, weißt du, ich finde schon die erste Folge dieser Serie, finde ich so geil. Die überlegen, wie sie, ich glaube Lucky war's, wie sie Luckys wieder richtig gut bewerben können, nachdem Reader's Digest gesagt hat, Rauchen ist tödlich.
Ja, genau.
Und dann haben die eine Beraterin da, die mit dem Todeswunsch kommt, also der psychologischen Analyse des Todeswunschs, und dann sagen die, Psychologie hilft ihnen vielleicht auf einer Gartenparty, aber sie hat nichts in der Werbebranche verloren. Und in dem Moment habe ich mich in diese Serie verliebt, weil es einfach so krass ist, wenn du die Entwicklung der Werbebranche seit den 50er, oder es spielt ja Ende der 50er, seit den 50er, 60er Jahren bis heute siehst, was sich da getan hat, was dafür Grundsteine gelegt wurden, weil die gehen ja von den normalen Printwerbungen, gehen sie ja dann über Werbespots, über die ersten, dann kommt Farbfernsehen und das geht immer weiter so und es ist halt auch geil. Ich mag das bei den ganzen Serien, die ich gucke, auch bei Boardwalk Empire, finde ich dieses Anpassen an die Umstände der Zeit so geil. Weil es geht ja immer über nicht nur über ein Jahr oder über 2-3 Jahre, es geht ja richtig über Epochen. Und das ist bei so Serien einfach super geil, wenn du dann merkst, das waren ja wirklich beeinflussende Zeiten. Wo hast du das heute?
Es war ja damals einfach alles neu. Das war der Anbeginn der modernen Werbung. Das
war ein Startschuss für viele, genau.
Genau, und das ist halt das wahnsinnig Beeindruckende, ist da halt einfach, dass da alles, das war der Beginn von der Werbung, wie wir sie heute kennen, alles in den Kinderschuhen, alles, was die dort erleben mussten, alles, was die dort, jeder Stolperstein, alles war das erste Mal sozusagen. Das war alles der erste Versuch und die ersten Vorstöße in diese Branche. Und das, ja, ich verstehe schon den Reiz, aber irgendwie hat mich die Serie nicht gepackt. So, ich habe Boardwalk Empire so häufig empfohlen bekommen, dachte, das muss doch mir gefallen. Warum gefällt mir das nicht? Ich bin nicht reingekommen. Das ist mein Game of Thrones-Ding. Ich bin auch bei Game of Thrones nicht
reingekommen. Also bei Boardwalk Empire ist einfach, für mich steht fest, du kannst im Leben nur was erreichen, wenn du kriminell bist. Also,
naja, moralisch flexibel.
Ja. Die Serie ist das halt genauso. Du siehst dann Nucky Thompson, Steve Buscemi, der ausnahmsweise mal anständig aussieht und nicht wie der absolute zertretene Schuh. Und ja, ist halt auch geil, dieses Two-Face-Ding, dass er einmal der nette Stadtkämmerer von Atlantic City ist und auf der anderen Seite jede Art kriminelles Gewerbe dort fest in der Hand hat und eigentlich irgendwie Geld pisst und scheißt. Vor allen Dingen auch, wenn du die Summen halt da hast, ne? Irgendwie hat ein Bündel $1,000 in der Hand und das ist da richtig, richtig, richtig viel.
Cool. Ja, das ist halt witzig, ne? Wenn man solche Serien aus der Zeit sieht. Ja. Und dann ist wiederum, das fällt mir jetzt gerade ein, es hat damit nichts zu tun, aber wir haben schon mal darüber gesprochen, Forbes veröffentlicht manchmal so Listen, wo gezeigt wird, wie viel Musiker pro Auftritt verdienen. Und wo du das gerade sagst, in den 50ern waren halt ein paar tausend Dollar wahnsinnig viel Geld, ne?
Ja, ja.
Und ich habe mal gelesen, dass Frank Sinatra teilweise pro Auftritt 50 bis 100.000 Dollar bekommen hat.
Das ist ein gutes Ding.
Und das ist heutzutage schon ziemlich gut. Das musst du dir mal in der damaligen Zeit vorstellen, wie reich dieser Mann gewesen sein muss.
Ja, ich sitze in solchen Filmen und Serien, habe ich auch gerne mal einen Inflationsrechner in der Hand.
Ja, kann ich absolut verstehen.
Und dann guckst du auf diese Zahl und denkst dir, was haben die Leute gemacht? Und das ist eben gerade noch bei Mad Men ist es ja noch geiler, weil wirklich so 50% der Zeit, die die in ihrem Büro verbringen die damit zu saufen,
ja,
zu rauchen, ja, und den Sekretärinnen auf den Arsch zu gucken oder die Sekretärin einfach direkt mal im, ja, Kollektiv zu.
Dieser sein. Sexismus da ist halt auch einfach brutal.
Ja, der ist richtig brutal, aber ist mega.
Aber wie man hört, weil, realistisch abgebildet, ne? Also.
Ja, das ist. Ich find's super. Also nicht den Sexismus.
Ja. Sascha, doch.
Auch. So. Ich muss sagen, ich beneide einfach jeden, der da reinkommt. Weil ich, wie du gerade sagst, Magnus, ich weiß, dass die gut ist. Also, ja. Von Schauspielern her, von allem, ja, aber ja. Es ist einfach nicht mein Stoff. Es ist halt genau wie.
Ich habe aber auch, ich habe 3 Jahre gebraucht. Also ich habe die viermal habe ich da angefangen und okay. Ich habe dieses Jahr das dann endlich mal
zu. Ja, gut Ding will Weile haben. Genau das hatte ich mit Suits. Ja. Scheiße. Böser Magnus. Nicht Suits, Suits. Ich hatte es mit Suits. Ich wusste, es ist eine gute Serie. Alle haben gesagt, es ist eine gute Serie. Ich habe sie immer wieder angefangen, dachte, nee. Irgendwann habe ich mich gezwungen und ich liebe Suits. Es ist einfach richtig geil. Vielleicht wird es mir auch noch mit Boardwalk Empire passieren. Wahrscheinlich auch irgendwann mit Mad Men.
Bei Boardwalk war es genau dasselbe. Ich habe auch ein paar Folgen geguckt, war eigentlich mega gut. Ich liebe Steve Buscemi. Alles cool. Aber irgendwie war es so, oh nee.
Ich mag ihn am liebsten in Burt Wonderstone.
Wonderkong. Hast du noch eine Honorable Mention Serie, Sascha?
Ja gut, ich habe dieses Jahr mal viele, viele Anime nachgeholt und da kann ich jedem Killer Kill empfehlen. Das ist die absolute Bezeichnung für durch. Es ist einfach großartig.
Ich google bei Sascha, wenn du sowas hast, google ich das immer.
Es geht um ein Mädchen, das eine Schuluniform bekommt, die lebendig ist.
Okay.
Und sie bekommt mehr Kraft, je weniger von dieser Schuluniform
sie anhat.
Stoff ist, ja. Schämt sich dafür und muss zu ihrer Nacktheit stehen. Das ist so der Rahmen, aber es ist halt einfach wahnsinnig hilarious.
Okay, ja gut. Klingt.
Die haben alle solche lebendigen Uniformen dort, Goku-Uniformen und sehen halt alle total bescheuert aus. Super. Also große Empfehlung.
Absolut.
Gibt's auf Netflix.
Absolut. Klingt voll nach mir.
Guckt Sascha sich auf jeden Fall. Guckt Markus sich auf jeden
auf
Fall.
Auf jeden Fall.
Ja. Probier mal.
Ich schau mal rein. Ich glaube, ich werde wirklich mal reinschauen. Ich will nicht mehr so anti sein. Das ist eine meiner.
Aber gib dir mal so ungefähr 26 Folgen.
Es gibt nur 25, glaub, sagt ja. Google, Bitch.
Ja. Ja, dann gib dir 26.
Okay, mach ich.
Bis zum Reinkommen.
Nur zum Reinkommen. Die einzigen 25 Folgen, die erschienen sind. Soll ich mit Serien weitermachen?
Mach das bitte.
Ja.
Meine Honorable Mentions sind, ich schaue gerade auf das Poster, das gerahmte Poster hiervon, deswegen ist es auch wirklich nur eine Honorable Mention. Ich bin Netflix sehr dankbar für das Jahr 2016. Und ich bin sehr dankbar, dass sie Friends aufgenommen haben ins Programm. Ich habe alle Folgen Friends so häufig gesehen. Eigentlich müsste ich komplett durch sein mit dem Thema und es wirklich nicht mehr gucken wollen. Würde man denken. Ich habe aber jetzt komplett Friends nochmal durchgesehen. Friends ist... Ich hätte früher wahrscheinlich noch gesagt, man kann darüber diskutieren. Friends ist die beste Comedy-Serie aller Zeiten. Friends hat... einfach an die Zuhörer, falls ihr Friends noch nicht gesehen habt, aber ihr habt How I Met Your Mother gesehen, jeder verfickte Witz bei How I Met Your Mother kommt eigentlich von Friends. How I Met Your Mother hat so hart kopiert bei Friends und ich finde es nicht mal schlimm. Ich mag How I Met Your Mother. Aber Friends ist einfach der OG der Comedy-Serien. Ich finde es auch besser als Seinfeld, weil es besser altert. Ich weiß nicht, ob ihr Seinfeld gesehen habt.
Ich bin in Seinfeld auch nie reingekommen.
Ich tatsächlich schon. Ich fand es sehr witzig. Die hatten aber eher so, ich hatte immer so ein, zwei Lacher pro Folge. Also, I had to take a sick day, I'm just so sick of these people. Und solche Sachen. Aber das altert sehr schlecht, finde ich. Und Friends ist, man blickt nach wenigen Folgen, blickt man darüber hinweg, dass die alle riesige kastenförmige Lederjacken tragen und eigentlich alles total alt aussieht. Darüber blickst du irgendwann hinweg und Friends ist einfach die beste Comedy-Serie, die je gemacht wurde. Bitte im Original gucken auf Englisch. Honorable Mentions, Friends. Einfach jeder Mensch muss alle Folgen Friends gesehen haben. Es ist so gut. bei den Serien, ihr wisst, ich bin so ein bisschen Serien-Junkie. Ich habe mich da so schwer getan. Ich habe mich aber runtergebrochen und ich habe es jetzt quasi wieder, wie bei den Filmen, Platz 3 und Platz 2 sind relativ generisch. Wir haben auch schon darüber gesprochen, deswegen, vor allem über meinen zweiten Platz haben wir schon gesprochen, deswegen möchte ich da auch gar nicht so doll drauf eingehen. Platz 3 ist bei mir Narcos. Narcos ist einfach, ich habe die ganze Zeit vorher auf der Autofahrt versucht zu überlegen, wie ich das beschreibe. Narcos ist einfach eine sehr gut gemachte Serie einer Thematik, die man bereits in- und auswendig kennt, wenn man sich ein bisschen mit Drogendealern und diesen Geschichten und auseinandergesetzt hat und Cocaine Cowboys und die Miami in den 80ern und vor allem, wo das alles herkam, nämlich aus Kolumbien. Und ich habe zwei Biografien über Pablo Escobar gelesen, das heißt, ich kenne jedes Detail so. Und Narcos ist einfach extrem gut gemacht. Sie starten an einem Punkt, der nachvollziehbar ist. Die zweite Staffel ist sehr gut. Endet mit der Tötung von, Spoiler Alert, Pablo Escobar. Sie beschränken sich nicht darauf, oh mein Gott, wie reich ist er, sondern sie stellen ihn jetzt diesen dicken, kleinen, awkward Typen vor, der halt einfach brutal ist und ein Geschäftsgenie und Narcos bei für mich Platz 3.
Ganz kurz noch dazu, auch hier, ich habe es bisher nicht geguckt.
Ach, tatsächlich obwohl alle sagen, nicht?
Nein, obwohl alle sagen, dass sie so geil ist, weil mich das Thema nicht so catcht.
Ja.
Aber anscheinend muss ich einfach mal reingucken.
Ich verstehe das, mich catcht das Thema, deswegen musste ich es sehen. Ich wollte einfach gucken, ob es scheiße ist. Aber der Schauspieler ist auch einfach zu gut. Also ich kann jeden verstehen, den es nicht interessiert. Weil
es ist, ich sag mal so, wo du es eben schon hattest. Ich fand Sicario halt hammergeil.
Ja.
Wenn ich Sicario mag, ist das wie Narcos?
Nein. Nein. Es ist, ja, doch auch, aber ja, das spielt halt auf dieselbe Thematik an und auf diesen Irrsinn zwischen absolut brutalem Reichtum und Gewalt und Brutalität und dieser zerstörerischen Armut in südamerikanischen Ländern und dazwischen die Amerikaner. Also doch ist es schon wie Sicario. Die sind halt
aber wahrscheinlich nicht so aus der Sicht von Polizisten und viel Action, sondern
doch,
Drogengeschäfte.
Nein, eben nicht. Zwei der Hauptdarsteller sind Polizisten.
Ah, okay.
Diese Gratwanderung ist halt so krass, weil die Amerikaner sind in einer Welt, die sie nicht verstehen und sie versuchen, die zu verstehen, aber die werden einfach so erschlagen von dieser Gewalt und diesem Unwillen auch zu sprechen. Und die gesamte Geschichte von Pablo Escobar schlägt ja dann um, als er anfängt, Anschläge gegen das Volk zu begehen. Und Pablo Escobar war ein Heiliger in Kolumbien, weil er Schulen gebaut hat. Das sind alles Dinge, die du nicht leugnen. Der hat ganze Wohngebiete für Menschen gebaut und denen die Häuser einfach überlassen. Weil er halt ein Mann des Volkes bleiben wollte und weil der auch sehr einfach war eigentlich. Aber er hat irgendwann angefangen, Anschläge gegen das Volk zu begehen und dann schlug die Stimmung um. Und von daher, das, und dazwischen die Amerikaner, die das nicht verstehen, dass da dieser bekannte Drogendealer ist und der der kandidiert für das Präsidentenamt und hat Zuspruch. So, und diese Dinge, die um da so einen Einblick zu bekommen, das ist ganz toll. Und ich mag diese Szenerie sehr gerne und die Serie ist sehr gut geworden. Sollte man schauen.
Okay.
Mein Platz 3.
Ich wollte auch mal reingucken.
Stranger Things. Werde ich kaum was zu sagen. Wir haben einen ganzen Podcast darüber gemacht.
Das habe ich voll verpasst.
Stranger Things ist für mich Platz 2. Ich muss mal einen Schluck Wasser trinken. Ihr hört, meine Stimme geht flöten.
Trink noch einen Wein.
Nee, vom Wein lasse ich mir die Finger. ich trinke doch nicht, Sascha, weißt du doch. Ich habe schon eine dreiviertel Flasche, ist alles gut. Haben wir schon drüber gesprochen. Ich möchte da gar nicht so doll drauf eingehen. Stranger Things hätte die Serie des Jahres für mich werden können. Die Serie ist so wie Narcos. Stranger Things macht alles richtig. Und wenn du als Serie alles richtig machst, bei der Menge an Serien, die rauskommen, dann bist du für mich auf jeden Fall vorne mit dabei. Wenn du mich dann auch noch emotional mit der Musik und dem Setting packst und References an andere Serien und so, ich bin dabei. Wir haben da schon sehr viel drüber gesprochen, deswegen halte ich mich auch zurück. Mein Platz 1 ist so emotional wie der Titel der Serie. Das ist auch so eine Serie, über die du immer rüber scrollst bei Netflix. Und jeder, der das tut, sollte aufhören, es zu tun und sich 12 Folgen Zeit nehmen und Love gucken.
Ja.
Love ist vielleicht die beste Serie auf Netflix. Es klingt richtig krass, aber Love ist die perfekte Serie für Menschen, die Hollywood-Romanzen satt haben. Weil es eine Hollywood-Romanze ist in dem Sinne, dass das Pärchen, das sich dort kennenlernt und verliebt, und das ist der ganze Plot, in Los Angeles liebt. Der ganze Plot ist, dass diese zwei merkwürdigen Menschen, deren Leben überhaupt nicht zusammenpasst, sich finden und sich verlieben. Und das ist der gesamte Plot. Und es reicht, um eine perfekte Serie zu machen. Sie ist albern, sie ist lustig, sie ist super ernst. Sie zeigt einem diese typischen Dinge, die man aus seiner Datingzeit oder wo auch immer her kennt, die aber normal sind, die aber einem in anderen Serien vorenthalten werden. Das erste Treffen der beiden ist in der Tankstelle und die beiden gehen dann zu ihr nach Hause, um das Geld zu holen, was er ihr leihen musste in der Tankstelle, weil sie kein Geld hatte. Und die beiden gehen nach Hause und es ist keine Liebe auf den ersten Blick und sprühende Unterhaltung, weil die beiden 100 Themen haben, über die sie sprechen können. Es ist awkward silence. Die beiden gehen schweigend nach Hause und wissen nicht so recht, worüber sie reden sollen. Er macht einen halbwegs vernünftigen Witz, worüber sie lachen muss. Die gesamte Geschichte ist, wie dieses Paar sich findet. Und Love ist, ihr merkt ja auch, wie mich das quasi packt. Ich weiß gar nicht, warum. Ich mag keine Schnulzen. Ich mag diese ganzen Sachen irgendwie nicht. Aber das ist auf jeden Fall meine Serie des Jahres 2016.
Ja, aber das ist es ja, wie du gerade sagst. Es ist gut, weil es keine Schnulze ist.
Ja, du hast sie auch gesehen, ne?
Ja, ja.
Es ist unglaublich gut gemacht.
Und ist auf meiner Liste.
Ernsthaft?
Ja, klar.
Es ist Love ist für mich die Serie des Jahres 2016. Und
ganz kurz noch, hast du eigentlich auch Love Sick gesehen?
Ja, hab mich nicht gar umgehauen.
Okay, hab ich mich noch nicht gesehen.
Nee, hab mich nicht umgehauen. Also Master of None hätte ich noch als Honorable Mention gehabt, die Serie von Aziz Ansari.
Die war auch witzig, ja. Aber die war solide witzig, aber jetzt auch kein Highlight.
Die war genau. Und Love ist ein Highlight. Also Love ja, ist vielleicht, die, wie gesagt, ich sag das nochmal, bei all den Serien auf Netflix, Love ist vielleicht die beste Serie auf Netflix. Es ist so krass, ich weiß, es klingt richtig hart, aber das ist meine Serie des Jahres 2016.
Mhm. Sprich nichts gegen.
Sascha, falls du sie noch nicht gesehen hast, schau sie. Die Szene, wo sie nach Hause...
Momentan bin ich verbittert, ich muss da noch...
Die Serie, wo sie nach Hause fahren nach seiner Trennung in ihrem Auto und er schmeißt die Blu-rays raus,
Das ist so witzig.
Das ist so witzig, wie er sich darüber aufregt, wie scheiße die ganzen Filme sind, die er über die Jahre gesammelt hat und wirft die aus dem Fenster. Super so geil. Die Szene ist der Hammer. Und deswegen schau sie euch an. Ja, das waren meine Serien.
Sehr gut. Dann strecke ich mal ein. Meine Honorable Mention bei Serien ist, kann und wird nur sein, The Walking Dead.
Ja.
Möchte ich nicht in meine Top 3 nehmen, weil sie halt einfach, es
Zu
ist halt
lange
einfach,
läuft.
ne, sie
Ja.
läuft so lange, sie ist einfach so ein Teil meines Serienlebens. Season 7 lief ja, jetzt ist die erste Hälfte jetzt. Ich bin mega geflasht.
Ich steig
Immer
gleich wieder
noch,
ein.
gerade der Übergang von Ende 6. Auftakt 7.
Ich habe noch keine Folge geguckt
Ist
von der
halt
siebten.
unfassbar. Also so viel Tension, so viel Spannung, so viel Anspannung, so viel Angst habe ich, glaube ich, noch nie in einer anderen Serie irgendwie überlebt. Unfassbar. Und ja, die erste Hälfte bis zur Winterpause von der siebten war wieder absolut grandios. Und ich liebe halt Negan. Es ist so eine Hassliebe. Negan ist halt das sympathischste Arschloch der Welt irgendwie. Ist halt ein richtig kranker Bastard und trotzdem findest du ihn irgendwie geil. Unfassbar. Jeffrey Dean Morgan spielt das auch halt so einfach so genial, so on point. Das ist einfach so geil, wie er jetzt diese Gruppe einfach komplett emotional zerstört. Macht einfach nur Spaß. Also ich freue mich da richtig jetzt, wenn es dieses Jahr, wenn es weitergeht jetzt mit der zweiten Hälfte. Und ja, deswegen, also ist nicht zum Top 3, weil sie halt eh durchläufen, weil ich sie einfach generell liebe. Und deswegen meine Honorable Mention auf jeden Fall. Walking Dead. Meine, ja, wie gesagt, nicht drauf Platz, aber ich sag ja, ich hab nicht so wirklich nach Priorität sortiert. Eine meiner Lieblingsserien im letzten Jahr war auf jeden Fall Westworld.
Hast du gesehen?
Ja, sicher.
Muss ich auch noch gucken.
Scheiße, ich habe sie noch nicht gesehen.
Westworld, unfassbar gut. Kann man, ja, also man kann es nicht vergleichen. Es gibt ja die alten Filme, ne? Es gab ja zwei Filme früher in 80ern. Darauf es aufbaut, die kenne ich tatsächlich nicht. Deswegen bin ich da halt auch an die Thematik frisch ran. Aber es ist so gut gemacht zwischen quasi der realen Welt, eben dieser Firma, die dieses Virtual Reality, Real Life Spiel her, quasi ist ja ein Spiel herstellt und eben der Spielwelt, dieser Gap dazwischen, immer dieser Wechsel, das ist so gut gemacht. Der Aufbau der Charaktere irgendwie, bist du mal hinter die, also du als Zuschauer musst du selber erstmal hinter die Mechaniken kommen, wie diese Welt funktioniert. Also du fühlst dich ein bisschen selbst wie so ein Spieler, der da drin ist, weil du selber erstmal checken musst, wie funktioniert hier alles und was sind die Regeln dieser Welt quasi. Und das ist so unfassbar gut. Und dann eben diese 0815 Probleme, wie sie heutige Videospiele halt auch haben, dass es halt dann plötzlich irgendeinen Bug gibt und sie müssen halt in dieser Welt quasi, dieser echten, den Bug finden irgendwie, warum jetzt plötzlich alle NPCs durchdrehen, irgend sowas. Es ist unfassbar gut. Das Finale auch super krass. Ich freue mich da schon mega, Staffel 2. Also da auch super Empfehlung. Westworld auf jeden Fall gucken.
Habe ich auf meine
Ja,
Liste.
lohnt sich also unbedingt. Die ist wirklich, wirklich gut. Und dieses Western-Setting halt auch. Und das macht einfach nur Spaß. Das ist richtig gut. Auch von der Besetzung her, mit Anthony Hopkins und so, es ist richtig gut. Macht richtig Laune. Dann als nächstes, ja, wie Magnus gerade schon gesagt hat, Love, auch bei mir in der Liste, aus denselben Beweggründen wie Magnus. Das ist eben keine, das ist mal was auch was ganz anderes. Es ist keine pompöse Action-Serie, es ist kein Game of Thrones, es ist nichts mit Kostümen und Zeitaltern und Historie und bla. Es ist wirklich eine ganz simple Comedy-Liebes-Serie, aber es ist halt auch nicht mal wirklich. Es ist eigentlich eine Anti-Love-Story ja quasi auch ein bisschen. Super
So
Witz.
Harry und Sally als Serie oder was?
Ja, nein, aber nicht so ekelhaft. Die Love hat's halt geschafft im Drehbuch. Sie haben quasi Liebe, wie sie wirklich in der echten Welt passiert, es geschafft, die so darzustellen. Das ist halt die erste Serie oder der überhaupt das erste Mal für mich, der das Gefühl habe auf Kamera, dass mal geschafft wurde, egal ob Serie oder Film, Liebe oder zwei Menschen, die sich finden und den Weg dahin, wie sie zusammenfinden und so weiter, so darzustellen. Wie es halt wirklich in der echten Welt passiert und nicht wie es eben ein Drehbuchschreiber schreibt. Also das könnte einfach auch eine Doku sein über zwei Menschen, denen das halt passiert. Bist du wieder da, Magnus? Na, scheinbar noch nicht. Er kratzt noch ein bisschen rum.
Der Wein zeigt Wirkung.
Ja, wahrscheinlich. Er ist wahrscheinlich gerade über seinen Tisch gestolpert.
Holla, die Waldfee.
Er ist er wieder.
Sorry, es hat einen Moment gedauert. Oh, yeah, yeah.
Ich will gerade bei Love dran. Und Sascha meinte gerade, ob das wie Harry und Sally ja, quasi in auf Netflix ist. Und ich sagte gerade eben nicht, weil man es nicht vergleicht.
Nein.
Lass mich ausreden, Ficker. ich sagte gerade, für mich ist es quasi das erste Mal, dass ich das Gefühl habe, bei so einer Serie, die Thematik hat, ich habe das Gefühl, das sind zwei Menschen, die könnte es halt wirklich so geben.
Genau so.
Denen passiert das halt quasi hier in der Nachbarschaft quasi.
Ja.
Im echten Leben. Und es wirkt halt nicht wie eine Liebesgeschichte oder eine Anti-Liebesgeschichte, die von einem Drehbuchautor geschrieben wurde, sondern die halt wirklich wie aus dem Leben gegriffen ist.
Ja, vor allem auch diese Szenen, die mich so hart geflasht haben, waren ich hier, wo du das gerade sagst?
Weiß ich nicht, irgendwer klackert.
Ich klacker diesmal nicht. So. Gut. Ich bin gerade in die Küche gegangen.
Ja, haltet eure Extremitäten bei euch, eure Exkremente auch. nein, aber weißt du, was ich meine, Sascha? Das ist halt das Leben. Diese Serie erzählt das Leben, wie es ist und nicht, wie es ein Drehbuchautor schreibt.
Ja, und es gibt natürlich unfassbar überzogene Dinge, die normal sind. Also die alle Dinge, die dort passieren, könnten einem auch im Alltag passieren, weil sie so merkwürdig sind. Sie sind natürlich leicht überzogen, aber 80% der Serie sind überhaupt nicht überzogen, sondern einfach real. So, es ist einfach, diese...
Das ist halt auch nichts geschönt, weißt du? Es ist halt so, das zeigt halt, wie unperfekt halt Menschen sind. Und es ist halt, da, es gibt halt keine strahlende, sie ist keine strahlende Schönheit und er ist halt kein muskulöser, super Footballspieler.
Genau.
So, er ist ein Kacknerd mit Brille, der in irgendwelchen Hippie-Runden Musik macht. Und sie ist ex-drogenkranke Junkie-Schlampe halt, die voll abgewrackt ist. So.
Ja, also aber nicht halt, im Sinne von, sie liegt mit Heroin unter der Brücke, sondern dieser Alltags-Junkie, diese schlimmen Alltags-Junkies, wie man sie, und das, wir haben auch schon mal darüber gesprochen, was dieses Thema ist, kotzt mich halt auch immer so ein bisschen an. In sehr vielen Kreisen ist es mittlerweile normal, dass du große Mengen verschiedener Substanzen nimmst, die sich in deinen Alltag eingebunden haben. So, wenn ich sonntags runterkommen will, dann rauche ich halt ein. Wenn ich am Samstag feiern will, dann nehme ich halt ein paar Pillen. Und damit ich schlafen kann, nehme ich Schlaftabletten. Und damit die Schlaftabletten besser wirken, trinke ich Wein. Und das sind diese Alpha-Junkies, die halt alles von allem irgendwie so ein bisschen nehmen. Das klingt immer super harmlos, aber sie sagt halt auch in diesem Film, vor allem mit dem Trinken, sie ist eigentlich Alkoholikerin. Und sie,
Das sind fast alle Leute inzwischen, die...
Ja, so, und sie hört dann auf zu trinken während der Serie und bricht halt zusammen, weil sie wieder bei einer Party dann trinkt, weil sie sauer ist auf sich selbst. Und das sind so diese Dinge, die man nur nachvollziehen kann, wenn man etwas älter ist auch. Ich glaube, die Serie ist schwer nachzuvollziehen für Menschen, die 19, 20 sind. Weil... Es ist einfach anders, wenn du einer alten Beziehung begegnest, von der du dich im Schlechten getrennt hast. Ist es die wie André, wie sie ihrem Ex-Freund beim Pool begegnet, weißt du?
Ja,
und ist dann so, hey, schön dich zu sehen. Und er ist, willst du mich verarschen, warum ist es schön, dich zu sehen? Du hast mich betrogen. Und sie sagt, nein, so war es nicht. Und dann sagt er, ey, pass auf, ich rufe jetzt den Typen an. Und sie sagt, nein, du kannst ihn ruhig anrufen, das ist totaler Quatsch, du bist ein Idiot, du warst damals ein Idiot, ich hab dich nicht betrogen. Sie rufen ihn an und er sagt als erstes, ja klar hast du ihn betrogen mit mir. Und dann wird sie sauer und sagt, ja, so what, so, dann habe ich dich halt betrogen und so. Und solche Sachen, das ist halt, und sie ist niemand,
das ist halt,
niemand ist dabei der Böse oder so, sondern es ist einfach Alltag, fucking Alltag. So.
Genau, ja. Und die Serie reflektiert das halt so gut einfach.
Ja, es ist einfach so toll, gut. Die Serie ist einfach so toll.
Ja.
Ja, Mann. Ja.
Deswegen, also.
Darf. Welcher Platz war das bei dir? Sorry, ich war ja kurz eben.
Wie gesagt, ich habe nicht richtig nach Plätzen, aber es ist bei mir zwei im Grunde.
Verstehe ich, ja.
Ich hatte ja eben noch Westworld genannt.
Ja, Westworld. Ich muss Westworld sehen. Ich bin froh, dass ich da nicht zuhören konnte. Ich muss Westworld sehen.
Unbedingt Westworld, ja. Ja, und bei mir quasi auf der 1, Anführungszeichen, ist Stranger Things.
Okay, ja, gut, das verstehe ich.
Aber auch aus dem Grund, den du vorhin genannt hast, weil sie perfekt ist. Aber das ist halt einfach der Grund. Also keine andere Serie hat mich einfach so komplett abgeholt im rundum sorglos Serienpaket so.
Ja.
Darsteller geil, Mucke geil, Feeling geil, Story geil, alles geil. Mhm. Hype geil. Also die hat mich halt komplett einfach getroffen, wo es weh tut.
Ja, quasi. Genau.
Also mehr ging nicht.
Ja, absolut.
Übrigens Season 2 diesen Sommer noch, ne?
Wird die Season denn anknüpfen an die erste?
Das ist noch nicht bekannt.
Okay, gut. Dann kann ich mir noch weiter meine Fanfiction im Kopf machen, dass es nicht so ist.
Man vermutet ja ein bisschen, dass es was Neues, also dass es anders ansehen.
Du meinst so wie Fargo?
Ja, so genau. Ja.
Oh Gott,
selbes Universum, aber andere Story, ja. Aber ich weiß es.
Mach Spaß. Ich liebe Fargo.
Fargo war auch richtig gut, ja. Aber nur die erste, die zweite Staffel fand ich
kacke. Ich fand die zweite Staffel richtig gut.
Ja, die mochte ich nicht. Kam ich nicht rein.
Krass, ich versteh's. Egal. Ich versteh's.
Aber die erste war Gold.
Ja.
Ja, das waren Serien.
Das sind auch Spiele und Musik und wir haben jetzt 23 Uhr.
Kinder, hier, könnt ihr mal sehen, was wir für euch tun.
Geben wir Gas.
Dann wollen wir, das haben wir das letzte Mal, glaube ich, auch gemacht. Wollen wir Musik im Schnelldurchlauf machen?
Also ich bin da eh ziemlich raus. Ich hab nichts Musikmäßiges.
Na gut. André, Musik im Schnelldurchlauf.
Ach, jetzt Musik statt S-Games. No. Okay. Dann mal schnell Musik von mir aus. ich gucke nochmal gerade meine alte Liste, was ich letztes Jahr gesagt habe.
Da gab es bei mir tatsächlich Sachen, die sich gedeckt haben bei mir. Bis auf eine Überraschung, die ich André
zum
gestern
Beispiel das Beginner-Album. Ja.
Letztes Jahr habe ich einmal gesagt, das neue Karate an die Album.
Mhm.
Oh ja. Mhm. die neue Rob Zombie-Platte. Und so ein bisschen so, weil er nicht so richtig angekündigt war, einmal die neue Limp Bizkit-Platte und die neue Gorillaz-Platte.
Ja.
Das habe ich letztes Jahr gesagt. Gorillaz ist immer noch nicht raus.
Nope.
Wen wundert's? Limp Bizkit gab sie?
Nein.
Nee, auch nicht, ne? Nein. Ja, dann kamen die nicht. Rob Zombie kam, die fand ich nicht geil.
Aber die war, die Kritiker mochten die.
Ja, ich fand die nicht gut.
Ich hab sie einmal gehört. Ich fand sie sehr, sehr random.
Ja, super random. Genau. Ja. Also da fand ich das Album davor viel besser von ihm.
Ja.
Deswegen, also Rob Zombie war so meh. Ja, und Karate an die, meine Freunde, das war natürlich der Shit, ne?
Das war der Shit.
Gerade an die Turbo ist auf meiner Liste.
Bei mir auch.
Turbo war halt Brett. Durchgefeiert.
Bestes deutsches Rap-Album 2016.
Irgendwann echt überhört, weil so viel gehört.
Ja, ganz genau. Der ganze Sommer war Karate an die. André und ich saßen im Park, haben getrunken und Karate an die gehört.
Ja. Ja. Ja, ja. Ganz viel Andi. Deswegen, das hat's voll erfüllt. Meine Honorable Mention, die ich noch dazu hatte, also ich hab quasi Liste ja gemacht, aber mach einen Schnelldurchlauf. Auf jeden Fall meine Honorable Mention ist das 257er Album Mikrokosmos.
Ich weiß, aber nee.
ich mag sie halt einfach, weil sie genau das tun, was kein anderer im Rap macht, und zwar behindert sein und sich nicht ernst nehmen. Während alle halt das Game halt playen, so scheißen die halt drauf und machen halt ihren eigenen kleinen Bullshit. Filterbubble-Bullshit, und das mag ich.
Ja.
Das Album war super, war auch wieder besser als die letzten beiden. Das letzte, das davor war auch besser. Ich war auch hier in Hamburg auf einem Live-Konzert, war super witzig. Gute Live-Party einfach, richtig Spaß gemacht. Verstehe aber auch jeden, der mir nichts anfangen kann, von daher. Alles gut. Dann auf jeden Fall noch richtig krass gefeiert, Bones und Jizzes, Heinhungrig 2.
Jo, oh ja.
Alles 187 ist einfach. 187 kommt man halt schon vorbei, die machen halt alles richtig. Auch hier Palmen aus Plastik mit Raff. Einfach.
Ja, die machen einfach die alles halt, richtig. Die gönnen ihnen einfach alles, was gerade passiert. Die kommen wirklich aus dem Nichts. Und die haben vor 2 Jahren, haben die noch wirklich vor 300 Leuten gespielt. So. Und jetzt haben die jeden Musikpreis gewonnen und alles. Und ich gönne ihnen das einfach komplett, weil die sind einfach cool und die sind authentisch und die machen
sind
jetzt
die,
schon...
Und sind die Social-Media-Götter und alles ist self-made.
Ja, und vor allem, die sind jetzt schon nach einem Jahr so, dass sie sagen, hey, wir können nicht so hängen geblieben sein. Lass uns was Neues machen. Wir nehmen uns Raf Camora und machen einfach ein fucking gutes Dancehall-Album. Und ich habe neulich ein Review gelesen, also es ist neulich, als das Album rauskam, kam von einer Dancehall-Zeitschrift ein Album, ein Review, wo die meinten, oder von einem Musikblog oder was das war, wo die halt sagten, Alter, die haben halt das geschafft, was deutscher Reggae nie oder deutscher Dancehall nie geschafft hat. Das Album ist gut, so. Es ist jetzt schon fast tot gehört, aber ich bin ja eh kein Musikhipster und sage, jetzt ist es doof, weil das viele kennen. Ich gönne denen das einfach. Ich gönne denen die 20 Millionen Klicks bei YouTube. Ich gönne denen das alles. Es muss nicht mehr ich sein, der ich drehe meine Runden in meinem CL500 bei YouTube hört, weil es nirgendwo eine CD von Jesus gab. Ich bin froh, dass sie diesen Erfolg haben. Ich gönne ihnen das alles. Und das bedeutet natürlich auch nicht, dass wir ihnen das gönnen, aber einfach dicke Props an 187. Ey, die haben einfach alles richtig gemacht gerade.
Ja, absolut. Absolut. Ja. Dann gab es noch so, da gab es zwei andere Sachen. Das 3-Plus-Album, das neue, war gut, Gottkomplex.
Das war ganz gut, obwohl es sehr, sehr jammerig ist. Der 3-Plus ist einfach
sehr
einfach
ein Jammer-Rapper. Er ist halt sehr jammerig, ne? Ja. Muss man Bock drauf haben, aber trotzdem ein ganz solides Album. Noch nicht gehört habe ich das neue Sido-Album, da habe ich auch
Alter, zwei das Sido-Album ist so gut.
Ja, habe ich nämlich auch gehört, das muss ich noch hören, wenn das tatsächlich so am Start sein soll. Was habe ich denn noch gehört? Ja, das neue Kollega fand ich leider nicht so gut. Das Imperator, das...
Klar, mit Dr. Quinn war das schon schön.
Mit Dr. Quinn war es schön, aber ohne nicht. Problem, ja, wir haben uns, wir saßen bei meinem Bruder und es lief halt auf Super RTL Dr. Quinn, dazu haben wir Kollega gehört.
Ärztin aus Leidenschaft.
Und du kennst ja, wenn man den Fernseher mutet, dann läuft halt Musik.
Ja.
Und wenn es halt noch Rap ist und es sieht halt so aus, als ob die Darsteller Kollega sind und halt irgendwie so irgendwelche Kinder da anrappen von Bitches und so, ja. Das ist ganz witzig.
Ja. Kann ich mir vorstellen.
Aber auf jeden Fall das Imperator-Album, das Problem war halt wieder, es ist so glatt, dass es langweilig ist. Ja, die Beats waren stinklangweilig. Und ja, das Hood-Tape, diese Bonus-CD war ganz gut, aber auch mehr irgendwie, es war so fast so schon so Rap-Comedy irgendwie.
Ja, Kollege, nee. Kollege ist jetzt in diesem Film und
der läuft halt.
Er läuft.
Endlosschleife.
Es ist eigentlich immer das Gleiche. Er hat unglaubliche Vergleiche natürlich dazwischen, was man... Naja, es sind halt krasse Vergleiche. Und er rappt halt gut und ist alles cool. Ich will das auch nicht schmälern in keinster Weise, aber es ist halt...
Nee, genau. Aber es ist halt so glatt, dass es fast zu langweilig geworden ist.
Er ist technisch ist immer noch der beste Rapper. So, aber...
Ja, auf jeden Fall. Aber es ist dieses Konzept ist zu rund.
Ja. Es ist jetzt...
Aber also das Konzept ist halt so drauf getrimmt, dass es erfolgreich ist und das funktioniert ja auch alles.
Aber seit 10 Jahren. Halt so, deswegen, wir haben alles
hat,
schon...
Genau, gemacht. Und es ist mittlerweile auf einem Punkt, wo es keine Kanten mehr hat.
Ja, genau.
Also er ist die Kante, aber, aber alles drumherum ist rund und das ist so langweilig geworden irgendwie. Ich weiß nicht. Flash mich nicht mehr.
Nee, same.
Same. Ja, es gab im letzten Jahr, ich habe mir heute mit Nachmittag noch eine Deutschrap Release-Liste 2016 angeguckt. Ey, da kam so viel.
Ich weiß. Deutschrap ist 2016 explodiert.
Ja.
Deutschrap, ich passe nicht in diese Kategorie. Ja. Ja.
Ja. Ich fand ihn auch sehr dankbar noch für den Musiktipp mit Jake
Cole. Der kommt jetzt nämlich bei mir auch. Da würde ich jetzt auch fließenden Übergang machen.
Achso, dann 1 will 8, 1 habe ich noch vergessen, ausnahmsweise kein Rap. Und auch sehr gefeiert, letztes Jahr habe ich die Platte, die neue Magma von Gojira.
Oh, okay, ja.
Ja, ist ja so, ja, nicht wirklich Death Metal, aber halt ein bisschen härtere Gangart Metal. Mag ich sehr gerne, Jungs, und es sind Franzosen und die machen halt so ein bisschen, was ist es denn? Es ist eine Mischung aus Death und ja, aber die growlen halt nicht, ne?
Genau.
Die Vocals sind halt doch eher clean, beziehungsweise ein bisschen harsh, aber nichts, kein Growl irgendwie wie bei Richtung Death Metal. Aber auf jeden Fall sehr, sehr nach vorne, sehr, sehr viel Power und das Album war halt unfassbar gut. Sehr geile Riffs, sehr, sehr, sehr fette Songs einfach von der Gesamtstruktur haben die da einfach ein Megabrett abgeliefert irgendwie, also ja, auf jeden Fall Tipp dafür für alle Freunde der Metal-Ganger.
Ja, kann ich verstehen.
Jetzt darfst du.
Ja, ich reiß da jetzt auch eben durch, damit der arme Sascha jetzt auch nicht einschläft. Aber er lacht noch, dann ist alles gut.
Das ist so ein Atemgeräusch. Oder?
Aber gut, das kann ja auch bei dir sein, dass irgendwo du gerade das Kabel um den Hals hast und erstickst und wir atmen noch. ich habe damals tatsächlich gesagt, ich hoffe, die Platte des Jahres wird für mich Karate, Andy. Sie ist mit auf der Liste auf jeden Fall. Sie ist nicht die Platte des Jahres. Aber Karatani, wie gesagt, wir haben eben schon darüber gesprochen, hat den Sommer irgendwie so ein bisschen bestimmt, ist für mich auch der Hamburger Sommer hier mit diesem Album und das mit, wie André, ich erinnere an den Abend oder die zwei Abende hier in der Küche und als wir die paar Male, als wir im Park waren und so. Und eigentlich war immer Karate-Andi omnipräsent. Und ich verbinde den Sommer 2016 ganz klar mit Karate-Andi.
Ja, wir haben sehr viel Andi gehört.
Summer
Als ich deine
16
Anlage
ist
von der
auch.
Wand gerissen habe.
Ja, genau, wo das Regal, das schaue ich gerade an, das du von der Wand gerissen hast. Nett, wie du bist. Summer 16, Übergang zu auch einem Album, wo ich gehofft habe, dass es so gut sein würde, wie es tatsächlich war. Drake, Views from the Six. Ich sehe Drake jetzt mit ziemlich krassem Special-Ticket im Februar live. Wir werden vielleicht sogar die Möglichkeit haben, hinter die Bühne zu gehen und den guten Aubrey Graham mal persönlich zu treffen. Drake ist das einfach, ist ein Phänomen. Der ist für mich einfach ein extrem guter Musiker. Das Album hat die Erwartungen erfüllt. Ich bin sehr zufrieden. Extrem gutes Album. Aber André hat es gerade gesagt, vor 2 Tagen schrieb ich ihm bei Facebook: Alter, du musst folgendes Album hören. Es hat mich ein bisschen kalt erwischt, obwohl ich großer Fan bin. Das Album kam am 19. Dezember raus. Zu der Zeit höre ich nur Weihnachtsmusik. Deswegen war es für mich so, ich habe es abgespeichert, dachte, okay, ich höre es dann nach Weihnachten. Ich hätte vorher damit anfangen sollen. Das Album heißt For Your Eyes Only und ist von J. Cole. Ist ein Rap-Album, nicht so experimentell wie ein Kendrick Lamar, aber auch nicht so glatt gebügelt wie ein Drake. Das ist das beste Album, was ich 2016 gehört habe. 10 Tracks, on point. Jeder Track ist perfekt. Unglaublich gutes Album. André ist eigentlich nicht so der größte Ami-Rap-Fan, aber er hat sofort, hat dann heute geschrieben, plötzlich so: Alter, das Album ist ja richtig fett.
Ja.
Es ist einfach.
Es war mir jetzt auch, es kam jetzt quasi zu spät auf die
Ja.
Liste, weil ich bin noch nicht
Ja,
drin,
so ein
ne?
Deep
Also ich habe
Dive,
alle anderen Alben von meiner Liste habe ich so 20 Mal
ja.
gehört irgendwie, aber das werde ich auf jeden Fall auch noch mindestens so oft hören. Also das ist wirklich, wirklich, wirklich gut. Das Einzige, was mich noch anders, was mich ähnlich geflasht hat, irgendwie, ansonsten, wie du gerade sagst, US-Rap ist ja nicht so mein Thema,
Future, du, ja.
ist halt Future.
Ja, krass, dass du da so abhackst, weil das finde ich so geil.
Ja, Future habe ich halt mega gefeiert. Ist übrigens, es kam Ende November, das habe ich noch nicht gehört, kam ein neues El Guni-Album.
Natürlich auch sehr
Das
wichtig.
heißt Trap God.
Natürlich heißt
Das muss ich auf jeden Fall,
Sch
davon nee,
Shoutout an
aber.
Medikamenten Manfred, der uns das Leben so schön gemacht
Ja,
hat
Husten
2000.
Saft Jüngert hat auch ein neues Album.
Natürlich hat er das.
Nee, aber Future und J. Cole, ja. Sind meine beiden US-Rap-Highlights quasi. Im letzten Jahr das Drake-Album war auch cool, aber ist nicht ganz so meins gewesen.
Nö, ich
Aber
weiß, ich weiß. Aber das J. Cole-Album holt einen
J.
einfach
Cole
ab, so.
ist wirklich, ja, das ist so ein Guss,
Ja.
aber kein Guss im negativen Sinne, sondern nach dem Motto, ja, es flutscht so einmal durch und gut, sondern alles bleibt hängen, trotzdem mega fette Beats irgendwie und ja, ist einfach, es nimmt dich komplett einmal mit durch 10 Tracks. Du
Ja.
kannst auch nicht weghören,
Ja, genau, das ist der
tatsächlich.
Punkt. Du
Also,
willst auch hören, was er erzählt, so.
ja.
Du willst auf den Text hören, du willst, und er spielt so perfekt mit den Beats. Das ist einfach, an die Zuhörer, ich wette, wir haben gar nicht so viele Rap-Fans unter den Zuhörern, aber hört das J. Cole-Album For Your Eyes Only. Es ist so, so, so gut.
Gibt's auf Spotify.
Es gibt es auf Spotify, Deezer, überall. Es ist wirklich so extrem gut, wie wir es gerade sagen. Und als
Ja,
Honorable Mentions,
verlinken wir ja auf jeden Fall alles
ja,
in
genau.
den Shownotes.
Als Honorable Mentions habe ich einfach fucking alles von Angus und Julia Stone. Ich habe vor 2 Jahren, drei Jahren, oh Gott, 2017, 4 Jahren habe ich angefangen, Angus und Julia Stone zu hören. Ist ein Singer-Songwriter-Geschwisterpaar aus den USA. Rick Rubin hat ihr drittes Studioalbum produziert. Singer-Songwriter-Musik, sie hat eine sehr eingängige, schläfrige Stimme. Seine Stimme mag ich gar nicht so gerne. Die beiden zusammen funktionieren einfach perfekt. Ich habe 2016 so viel Angus und Julia Stone gehört. Sehr melancholische Gitarrenmusik. Unglaublich cool. Ich weiß nicht, ob ihr sowas mögt, aber Angus und Julia Stone, meine Honorable Mentions. Jetzt holen
Ich
wir.
mag durchaus Singer-Songwriter, es muss halt wirklich passen. Es gibt sehr viel Scheiße auch,
Ja.
aber es gibt auch sehr viel gutes Zeug, ne?
Ja, ich muss in letzter Zeit in meinem neuen Quote-unquote-Auto muss ich Radio hören, weil ich keine Lust hatte, mir meine Anlage einzubauen, weil ich eigentlich dann auch ein anderes Auto irgendwann im Laufe des nächsten Jahres haben will. Und ich bin geschockt auf der deutschen Singer-Songwriter-Musik. Du kannst die Leute nicht auseinanderhalten. Es ist alles der gleiche Brei. Alles der gleiche Scheiß. Wieso ist das gerade so populär? Ich verstehe es nicht. Ich könnte mich darüber, ich versuche jetzt nicht, mich komplett aufzuregen, weil es halt 10 nach 12 ist. Aber es ist einfach, vor allem das Witzige ist, meine Eltern haben mich darauf aufmerksam gemacht. Ich meine, mein Vater ist selber Musiker, deswegen, der ist sowieso so ein bisschen firm, was diese Dinge angeht. Aber er meinte, ey, deine Mutter und ich, wir hören halt auch viel Radio, aber das kannst du dir alles nicht anhören. Das klingt so, als würde ein Typ nachmittags im Radioprogramm alles singen, aber das sind verschiedene Leute. Es ist so ein Müll. Und es ist wirklich so, diese ganzen Andreas Burani und
ja, ey.
Bosse und wie sie alle heißen, das ist alles der gleiche Scheiß. Es ist alles der gleiche Scheiß. Oh, so, und als Shoutout nochmal an die Honorable Mentions.
Vielleicht, also ganz kurz noch, der Beginner-Rage von dir letztes Jahr war ja eins der Podcast-Highlights bei uns.
Wie oft wir darauf angesprochen wurden, ey.
Ist ja auch vielfach aufgegriffen worden. Wir wurden angeschrieben, Menschen haben anderen Podcasts geschrieben, dass sie doch eher mal uns hören sollten, damit sie hören, wie man Beginner-Album richtig bespricht. Vielleicht gibt es ja bald mal ein Songwriter-Rage von dir.
Ja, vielleicht. Wenn ich, da muss ich auch was anderes trinken.
Boah, Leute, wollen wir ganz kurz, wollen wir nicht eine Podcast-Kategorie machen, The Roast of, und dann machen wir, dann machen wir Podcast-Roast.
Oh ja, sehr gern.
Dann laden wir Andreas Burani in den Podcast ein und hauen ihm eine Stunde lang verbal die Schnauze ein, so was er für ein dreckiger.
Ja, da hätte ich so Bock drauf. Wir müssen ja auch vorsichtig sein. Vielleicht hört er ja zu. Andreas Burani, falls du uns zuhörst. Richtig toll.
Ich denke mir auch immer so, weißt du, immer so, ich heb ab und dann ich, mach doch einfach.
Ja, verschwinde
dann
einfach.
Dann flieg doch zum Mond, du.
Kein Mensch mag dich. Auch deine Fans mögen dich nicht. Die bezahlen Geld, um zu dir zu gehen und zu denken, also was bist du für ein armselig Liga? Ich hasse Andreas Burani. Ich hasse seine Musik. Das Gesamtprojekt Andreas Burani ist
Produkt. Produkt schon okay. Das Gesamtprodukt Andreas Burani ist auf jeden Fall besser, schlimmer als Schimmlige.
Alter, es ist so furchtbar. Und als letzten Shoutout noch, weil ich jetzt, ich habe jetzt die Karte und ich habe mir auch Urlaub genommen für die Zeit, musikalisch. Hurricane Festival 2017. Ich freue mich so doll. Das Line-Up ist einfach für einen fast 30-jährigen Musikfan. Es geht kaum besser, wenn man in der Zeit aufgewachsen ist und in der Zeit Musik so doll lieben gelernt hat. Green Day, Linkin Park, Blink 182, Flogging Molly, Mando Diao, Jimmy Eat World, Gogo Bordello, Milky Chance, 257er sind auch dabei, die Orsons sind dabei, Haftbefehl ist dabei, SSIO ist dabei, Frittenbude ist dabei, OK Kid ist dabei. Me First and the Gimme Gimmies ist dabei, Kassierer sind dabei, Antilopen Gang ist dabei.
Alles da.
Das Line-Up ist einfach so absurd. 16 ist dabei. Diese beiden Rapperinnen. Das Line-Up hat mich so umgehauen. Ich bin so froh, dass ich ein Ticket habe. Ich habe mega Bock. Hat mir schon Urlaub genommen. Ja. Das wird so geil.
Ich hätte auch mega Bock, aber in der Woche kann ich
nicht. Ja, ich weiß, da ist bei dir beruflich was, ne?
Da haben wir Release.
Ja, ja.
Da bin ich raus. Das tut mir sehr weh, denn ich hätte wirklich, wirklich Bock.
Ja, ist allein Blink 182, so, naja, egal. Ich will da nicht wieder so drauf einsteigen. Blink 182 ist eine meiner Lieblingsbands aller Zeiten. Aber ja. Sascha, wollen wir dich aus deinem Schönheitsschlaf erwecken und du darfst über Games sprechen?
Nee, Sascha kann erst über Musik reden.
Sascha mag nicht über Musik
reden. Ja, also, ja, ich habe
heute nicht so viel
über Musik. Ja, ich habe irgendwie so musikalisch. Ja, also ich weiß gar nicht, ob es dieses Jahr rausgekommen ist oder letztes Jahr schon Gewalt. Mhm. Ich habe ja anfangs 2016 gesagt, ich freue mich auf das Konzert. Das fiel aus, weil die einen Krankheitsfall hatten. Kam kein Ersatz. Kurze Zeit später hatte ich dann allerdings H2O gesehen. An meinem Geburtstag direkt, das war sehr geil. Hat mega Spaß gemacht, falls ihr H2O kennt. Ist so schön Oldschool-Hardcore. Könnte dir gefallen, Marco.
Ja.
Dann habe ich festgestellt, also ich stelle es jedes Mal fest, wenn ich auf ein Katatonia-Konzert gehe, weil Katatonia ist ja meine absolute Lieblingsband, dass das kein so cooler Plan ist, wenn man irgendwie Herzschmerz hat. Dieses Mal war das Konzert 2 Wochen nach meiner Trennung. Kam geil.
Ja, du warst ja dadurch so ein bisschen gebeutelt. Ich verstehe das auch, dass du da ja, dass das ja für dich sehr bewegend
ganz,
war.
Ganz kleines bisschen.
Ja.
Das war ein ganz kleines bisschen. Und was ich aber dieses Jahr sehr gefeiert habe, ist Baby Metal. Fast alle Menschen hassen Baby Metal.
Was ist das?
3 kleine Japanerinnen, die zu Death Metal quietschen.
Okay, nee, da würde ich einen epileptischen Anfall von kriegen.
Ja. Ja, das kriegt man auch. Ich hab's dem André auch nochmal gezeigt. Aber ich glaube, er kann nicht schon. Er ist sehr lustig. Super lustig. Da dürfte André wieder sein, ja. Oder? Ja. Sonst musikalisch, ja, ich hatte mich ja auch aufs Hardcore Health Foundation Festival gefreut.
Ja, da habe ich auch die Bilder gesehen, da hast du dir deinen Sonnenbrand geholt, ne?
Ja. Ja, wie jedes Jahr. Ich hole mir da immer den brutalsten.
Aber warum cremst du dich nicht
Spaß.
Ein? Junge, creme dich ein.
Weil ich das immer vergesse. Ich denke immer, ist ja nur Sonne. Dann zu dem Thema Singer-Songwriter hätte ich aber noch was Schönes zu sagen. Und zwar hört euch William Elliott Whitmore an, falls ihr ihn nicht schon kennt. Whitmore, nicht Whitmore. Und zwar Red Dead Redemption habt ihr ja gespielt. Nee, du
Klar.
nicht,
Magnus,
ne? Du musstest noch spielen.
Klar.
Hast du. Ich weiß es. So. Und zwar Oh, Bury Me Not on the Lone Prairie.
Okay, warte mal.
Sagt. Kommt da irgendwas bei euch?
Nee, aber ich lade es gerade bei
dieser
runter.
John Marstons Tod. Ja, John Marstons Tod. Da bin ich auf den Typen aufmerksam geworden und extrem gutes, bisschen Country-lastiges Singer-Songwriter, aber nicht so Spaß-Country wie Truckstop, sondern schon einfach richtig geil. Sehr melancholisch. Gebe ich mir gerne, wenn ich gute Laune habe. Einfach mal wieder normale Laune zu haben. Nee, das wäre mein Musikding. Ich habe da nichts Besonderes.
Alter Schwede, hat er viele Alben rausgebracht.
Das sind extrem gute Sachen, Leute. Also Hymns for the Hopeless ist ein super gutes Album.
Ich sehe es ja gerade. Radium Death, Field Songs Deluxe Edition.
Ja.
Alles so ein bisschen her, ja. Aber der hat schon viel gemacht.
Gib dir das. Das ist richtig.
Werde ich. Gut.
So, ja, und dann fange ich einfach mal mit Spielen an, würde ich sagen, oder?
Bitte.
Ist der André noch da?
Ich bin da.
Der ist wieder da, ja.
Ah, du bist da. Auf Platz 3 ist bei mir etwas, was ich auch schon damals prophezeit habe, dass es mir gefallen wird. Es ist Far Cry Primal. Wir hatten damals das Thema, dass diese Epoche in Spielen einfach vollkommen uninteressant ist. Und ich fand's damals umso geiler, wie Primal für einen kurzen Moment zumindest richtig abging. Ich finde, Far Cry Primal sieht wundervoll aus. Es lässt einen für eine kurze Zeit echt fasziniert zurück. Aber das ist das Problem bei Far Cry-Spielen. Es ist wiederum so Open World, dass du alles machen kannst, bevor du irgendeine Mission anfängst. Und dann schon overpowered bist, bevor du überhaupt was gemacht hast. Und das hat das Spiel so ein bisschen tot gemacht, weil ab einem bestimmten Zeitpunkt kommt einfach nichts Neues mehr. Du hast alle Camps erobert, bis auf dann halt von irgendwelchen Hauptsitzen. Du hast alle Viecher gejagt, du hast alles gebaut und ab dem Moment ist das Spiel dann leider nur noch rumlaufen. Irgendwelche Stimmen dazu?
Ich erinnere mich an unser Gespräch damals darüber im Cast und da waren wir ja alle noch, ja, super, ne, super Idee eigentlich. Ich hab's gespielt, und zwar ungefähr 5 Stunden lang und dann habe ich's gelöscht.
Wow!
Ja, und das lag nicht am Setting, sondern es lag einfach an Far Cry, weil mir das quasi das Rezept Far Cry mittlerweile zum Hals raushängt.
Krass,
die
von dir zu
die hören. Die Karte, die Open-World-Karte innerhalb von 2 Stunden mit Symbolen vollgepackter ja. als keine Ahnung, Saschas Mutter zu Weihnachten. Also du guckst halt auf die Karte du bist noch nicht mal ordentlich angekommen im Spiel quasi im Kopf. Also fühlst dich noch nicht mal heimisch im Spiel und du weißt schon nicht, was du als erstes machen sollst, weil du völlig überfordert bist. Und das ging mir so auf den Sack, dass ich nicht weiterspielen konnte. Und es tut mir wirklich leid ums Spiel. Und es tut mir auch leid um das Setting und so, weil ich es cool fand, dass sie auch das gewagt haben, in Anführungszeichen, weil es gab ja nirgendwo, sage ich mal, ein Anzeichen, dass Leute sich jetzt unbedingt ein Steinzeitspiel wünschen. Aber sie haben es halt gemacht und es hat funktioniert und die Verkaufszahlen sind trotzdem super.
Die waren richtig gut.
Es hat sich mega gut verkauft. Deswegen, also es hat Anklang gefunden. Aber für mich persönlich, ich habe keinen Bock mehr auf diese grundlos zugepflasterten Open-World-Maps-Spiele, wo ich einfach nicht weiß, okay, wie viele Jahre brauche ich, um überhaupt mal zur nächsten Hauptmission zu kommen? Und das ging mir wirklich so gegen den Strich zu dem Moment, dass ich da einfach keinen Bock drauf gehabt habe und ich habe es bis heute nicht mehr angefasst.
Ja, das meine ich auch mit diesem Far Cry-Phänomen, dass du erstens, du kannst überall alles entdecken, du ist ja in gewisser Weise hast du ja ein Level-System. Du levelst da drin viel zu schnell auf. Du hast sofort so nach den ungefähr 5 Stunden hast du fast alle Waffen entwickelt.
Ja.
Und dann reizt es halt auch nicht mehr, weil dann läufst du in der Gegend rum, hast das meiste dann doch schon mal gesehen. Die Missionen sind entweder zu einfach oder zu langweilig dann mit der Zeit. Das hat das ein bisschen kaputt gemacht und leider kam da einfach nichts an DLCs. Selbst wenn man vielleicht zu dem Zeitpunkt des Releases noch nicht wusste, dass es gut abgeht, hätte man vielleicht noch was nachschieben können, irgendwas Kleines und nicht nur irgendwie eine Keule und einen weiteren Speer.
War das echt so dünn?
Ja, ich glaube, du hattest noch irgendwie so 3 Sondermissionen und die gab's schon beim Vorbesteller. Also ich weiß nicht, ob da noch mal ein zusätzlicher DLC kam.
Nee, kam nicht.
Nee, ne? Und das ist schade, weil neues Gebiet auf der Map, das wäre sofort geil gewesen. Ich fand auch super, du musst ja dick angezogen sein, um im Schnee zu überstehen. Alles super gemacht. Die Tiere sahen großartig aus. Die ganzen Elche mit diesen riesen Geweihen, unheimlich gut gemacht. Auch die Abwechslung der Landschaft, alles toll, aber es war halt Miniatur. Du hast die ganze Karte im Grunde schnell durchlaufen und die Missionen waren unspektakulär.
Ja.
Dann,
ich fand die Idee so cool. Ich find's schade. Ich hätte gehofft, dass du da irgendwie.
Ja. Die Idee war halt auch, und ich fand das Geile, dass es richtig gut umgesetzt war, weil wenn du Far Cry Primal spielst, dann schaust du dich um und denkst dir, wie gut sieht das hier aus. Also für mich persönlich ist das der Hauptgrund, dieses Spiel gut zu finden, wie toll es aussieht. Wie gut es sich anfühlt, in einer prähistorischen Epoche zu stecken.
Aber das haben sie nicht rübergebracht, oder?
Doch, das haben sie rübergebracht.
Doch, das ist schon okay. Problem ist,
das Gameplay an sich ist halt langweilig.
Ja gut, weil ich glaube, du warst halt hauptsächlich in der Zeit auch damit beschäftigt, nicht zu sterben.
Ja.
So, ja. Ah fuck, ich bin durch den Dornbusch gegangen, jetzt sterbe ich an fucking Wundbrand.
Ja, so in etwa. Ja, kommen wir dann zu einem Spiel, was auf Platz 2 ist, weil mein Platz 1 ist reserviert. Es handelt sich hierbei nur um ein DLC, nämlich Blood and Wine. The Witcher ist wirklich, also wenn mein erster Platz nicht reserviert wäre, The Witcher ist das perfekte Spiel.
Ja.
Da dass du das so feierst, Alter.
Es ist, es ist zu Recht. Im Grunde das, was Primal sieht großartig aus, aber The Witcher sieht großartig aus und ist unglaublich lebendig dazu. Ich hatte das 2015 für Fallout liegen lassen erstmal und hab dann, ich glaube, ich hab, wann kam Blood and Wine raus?
Im Juni oder Mai, Ende Mai, glaube ich.
Im Mai, dann hab ich's im März, glaube ich, gespielt, damit ich so mich vorbereiten konnte und dachte mir, ach komm, hast vielleicht jetzt noch 2 Stunden Story, nix da. Ich hab 3 Wochen gezockt, bevor ich das Grundspiel durch hatte. Und ich habe zu der Zeit, als ich es vorher gespielt habe, schon mindestens 1 Monat gespielt. Und
ja, ging mir auch so. Es ist halt geil, sobald du, es gibt ja halt wie bei allen Open-World-Spielen so ein bisschen, gibt's ja diesen Point of No Return, wo dann die Meldung kommt, so du bist jetzt in der Hauptstory so weit, wenn du jetzt weiterspielst, dann endet die Open-World und du gehst jetzt quasi geht es jetzt quasi zum Finale hin. Und wenn die Meldung kommt, sind es noch 20 Stunden.
Ja, genau.
Alter Schwede, ey.
So war es. Und das ist einfach, und das Schöne an diesem, also zu dem Zeitpunkt, wo ich das Grundspiel noch gespielt habe, da ging es mir auf den Sack. Da habe ich dann auch irgendwann angefangen, Dialoge zu skippen. So gut sie waren, und es tut mir auch bitter leid, aber ich hatte die Geduld.
Jetzt habe ich Witcher nie gemacht.
Aber als ich dann mit den DLCs angefangen habe, mit Heart of Stone, war ich sofort wieder im Spiel drin und Blood and Wine hat das Ganze nochmal übertrieben hochgeschossen. Ich habe keine Ahnung mehr, wie lange ich das gespielt habe. Es ist einfach alles großartig, auch die Sexszene. Lach doch mal bitte dabei. Also wirklich. es ist wirklich von vorne bis hinten großartig. Vor allen Dingen ist halt geil, dass du Toussaint hieß, ne?
Ja.
Toussaint? Ja. Wenn du nach Toussaint kommst, denkst du dir einfach, die Ritter, die kämpfen nicht, die schmeißen mit Blümchen. Und es sieht einfach von vorne bis hinten aus wie Märchen. Und dann kommt halt eine wirklich düstere, tragische Geschichte dazu. Und das macht das ganze Spiel ist einfach wirklich perfekt.
Ja.
Da kann man eigentlich auch nichts mehr zu sagen. Und jetzt kommt mein Punkt 1. Ich bin euch damit lange auf den Sack gegangen. Wir haben einen kompletten Cast dazu gemacht. Das ist Skyrim.
Ja.
Es hat auch seine Schattenseiten, aber ich war so... Ich habe 2011 habe ich Skyrim zum ersten Mal gespielt. Und ich war zu Hause, als ich meinen Charakter erstellt hatte und aus Helgen aus dem Intro-Bereich raus war. In dem Moment saß ich einfach da und sagte, ich bin jetzt zu Hause. Und es hat sich nur wie zu Hause angefühlt. Skyrim wird immer großartig sein, es sieht immer noch gut aus, hat immer noch beschissene Bugs. Mir ist irgendwie am zweiten Tag ist ein zumindest für Sidequest relevanter Charakter verschwunden. Der irgendwie.
Willkommen bei Bethesda-Spielen.
Der ist anderthalb Monate später irgendwie, oder wann das erste Update kam, ist er dann wieder da gewesen. Und ich hatte es ja für PS4 und für Xbox One und auf der Xbox One habe ich das dann einfach mit Mods zugeballert und ich bin ja kein PC-Spieler, deswegen sind Mods für mich was ganz Neues, aber dieses Spiel sah einfach so großartig aus und konnte sich wirklich mit allem, was jetzt draußen ist, nochmal messen. Und dementsprechend ist Skyrim einfach als Honorable Mention und als Platz 1 2016 auf meiner Liste. Einfach
zu Recht.
Ich wüsste jetzt auch nicht, was noch drauf käme.
Das ist doch gut.
Ich habe allerdings trotzdem noch zwei Honorable Mentions. Das eine, da ich ja im September die Xbox One bekommen hatte, konnte ich endlich meine geliebte Rennspielreihe Forza endlich konnte ich spielen.
Ja, hat uns nicht neulich mal einer geschrieben, dass das Forza heißt und nicht
Forza? Es heißt Forza, ja.
Ja, genau.
Ja. Und es ist nach wie vor großartig. Ich habe mir jetzt letztens den 6. Teil gekauft. Ich hoffe, er kommt an. Es war mal seit langer Zeit wieder ein Normalkauf von privat bei eBay.
Dann kommt's nie an.
Kommt nicht an. Im Gegenteil, ja, kommt Milzbrand oder auch. So.
Kommt Backstein eingewickelt in Milzbrand.
Ja, schon wieder Milzbrand.
Ja, Horizon 3 war auch geil. Und Stardew Valley.
Ja, auch sehr
wie
gut.
Wie gesagt, ich habe keinen PC. Stardew Valley kam am 14. Dezember für Konsolen. In der Zeit war ich in Hamburg, aber ich war so klug und habe in dem Moment, wo raus war, wann es erscheint, es direkt vorbestellt. Und es ist großartig. Ich habe es nicht ewig gespielt bisher, aber es fühlt sich halt auch wieder wie eine Art nach Hause.
Ja, aber es ist cool. Ich habe es auf Steam ein bisschen gespielt. Das ist schon cool.
Ich sitze am Super Nintendo dabei im Grunde. Ich hab ein modernes Super Nintendo-Spiel in der Hand.
Ja,
das macht cool. Das Spiel großartig.
Hat mir auch gefallen.
Ja. Das wäre so meine Spieleliste.
Should I oder willst du, Magnus?
Ich baller da eben jetzt so durch wie sonst durch Mütter. Okay, pass auf. Okay, warte. Es kommt gleich. Ja, bei mir ist Games ja immer so eine Sache, ne? Ihr wisst ja, ich liebe Games, habe aber, um aufgrund meiner Arbeit trotzdem die Liebe beizubehalten und etwas Distanz zu wahren und meines doch absurd gefüllten und durchgetakteten Alltags einfach so ein bisschen die Zeit verloren, viele Spiele viel zu spielen. Und das habe ich schon ein paar Mal erwähnt. Ich kann nicht mehr wie früher jedes Spiel durchzocken. Honorable Mentions sind bei mir auf jeden Fall die von Warner re-releaseden Batman-Teile. Ich mochte Arkham Knight sehr gerne. Also die Batman-Spiele mag ich sehr gerne. Ich habe neulich auch auf Instagram gesehen, André hat die Telltale-Spiele von Batman zu Ende gespielt.
Ja, war sehr gut.
Das wären für mich so Teile, die ich mega hart gefeiert habe. Mad Max hat ein bisschen gedauert, bis ich reingekommen bin, habe ich aber auch ein bisschen gespielt. Ich mochte Titanfall 2 sehr gerne, ist auch in den Honorable Mentions. Und in den Honorable Mentions, deswegen baue ich das Ganze so ein bisschen auf, ist ein Spiel, wofür ich mich schämen müsste, dass ich es nenne, aber ich sag's einfach, weil ich quasi gezwungen wurde, die Beta-Version zu spielen. Und ich bin so süchtig nach Hill Climb Racing 2. Hill Climb Racing 2 ist ein Handyspiel, wo du mit einem verdammten kleinen Auto Berge hochfährst und du kannst das Auto dann tunen, damit es schneller ist und so weiter. Dieses Spiel macht so süchtig. Richtig geil, aber natürlich nur Honorable Mentions.
Von wem kommt das?
Fingersoft.
Okay.
Nee, ist ein geiles Spiel. Ist wirklich ein cooles Spiel. Ich kann es empfehlen. Es hat auch in der ersten Woche 6 Millionen Downloads oder sowas Absurdes. Also ist wirklich fett. Es macht richtig Spaß. Der erste Teil war so, nee. Der zweite Teil ist richtig geil. Auch eine smarte Art und Weise. Es gibt halt nicht so viele Maps. Das heißt, du fährst immer gegen andere Spieler, aber du fährst quasi gegen deren Geister. Ja, also okay. Es müssen nicht alle immer online sein, sondern du fährst gegen deren Zeiten.
Ja, wie bei Super Mario Run ja auch.
Ja, finde ich super smart, macht mega viel Spaß. Super Mario Run hat mich übrigens ungefähr 14 Minuten geflasht.
Ich hab's gekauft.
Und da war ich raus. Ja, klar hast du das gekauft, weil du ein Horror bist. okay, und dann baller ich mal eben durch meine Spiele durch. Platz 3, FIFA 17. Ich bin kein großer FIFA-Fan. Ich habe die Teile immer so gehabt, aber immer so, nee, so ein bisschen angespielt. FIFA 17 fand ich richtig geil, habe ich für meine Verhältnisse super viel gespielt. Auch im Büro.
Ja, ich fand auch den Story-Mode ganz gut.
Ja, der war gut gemacht, oder nicht? Der war ja. Witzig, der war cool gemacht, nicht kitschig, irgendwie cool.
Solide, ja.
Ja. Platz 2 wäre eigentlich normalerweise mein Platz 1, weil ich spiele auch wieder online. Ich bin nicht so gut wie im Teil davor. NBA 2K16 habe ich in der ersten Liga online gespielt, weltweit. Hatte 85% Siegquote, also war wirklich richtig gut und habe auch eine Trophäe bekommen, die nur 0,1% aller Spieler bekommen und so. Also da war ich wirklich gut drin. 2K17, ich habe in der höchsten Liga 20 Spiele in Folge gewonnen.
Alter.
Und das war richtig krass. Also da
krasser Programmer.
Das war da, darin.
Mit sowas kann man Geld verdienen, weißt du, ne?
Ja, ich weiß. Also in 2K16 bin ich so, dass ich sage, daran niemand, den ich persönlich kenne, würde mich darin schlagen. Niemand. Also ich im Gegenteil. Ich habe neulich gegen einen Arbeitskollegen, der das Spiel extrem viel spielt, zwei Spiele gespielt und der hat im zweiten Spiel entnervt aufgegeben. Und ich bin wirklich kein guter Gamer. Ihr wisst das, André weiß das auch. Kommt auch bei meinem ersten Platz gleich zu tragen. 2K16 zerstöre ich jeden drin, komplett. Also der war so genervt, ich war zur Halbzeit mit 40 vorne oder so, darin bin ich wirklich gut. 2K17 ist bei mir deswegen noch auf Platz 2. Die haben sehr viel in den Dynamiken geändert, wo bei mir natürlich so ein bisschen das Ego angekratzt ist. Ich bin nicht mehr so gut. Ich habe große Probleme, in die erste Liga wieder zu kommen, bin auch schon wieder zweimal abgestiegen. Das Spiel ist einfach gut gemacht, es macht mega viel Spaß. Der Singleplayer-Modus ist richtig geil. Chapeau 2K, wieder ein gutes Ding gebaut. Platz 1 bin ich natürlich biased. Da ich nicht so ein großer Fan der Serie war, hat es mich sehr kalt erwischt, wie gut es ist. Battlefield 1 ist mein Platz 1. Das Spiel ist so dermaßen gut. Und jeder, der bisher nur darüber nachgedacht hat, es sich zu kaufen und es noch nicht getan hat, morgen früh laden, kaufen. Die Singleplayer-Kampagne von Battlefield 1 ist so ein scheiß krasses Kunstwerk. Absolut. Und und deswegen meine ich das mit dem Competitive Gaming, ich bin halt in der glücklichen Situation gewesen, dass ich die Journalisten-Beta spielen konnte und da war ich sogar gar nicht so schlecht. Ich bin ein unterklassiger bis mittelmäßiger Sniper. Als es dann nur gegen Journos und Leute aus der Branche, sage ich jetzt mal, ging, war ich auch noch so, dass ich halt mal oder war ich schon ganz gut. Und dann kam das Spiel auf den Markt.
Dann kamen die ganzen 40-Jährigen.
Und dann kam das Spiel auf den Markt und ich meine jetzt ganz ernst, ich war teilweise, ich spawne und ich bin tot. Also wirklich sofort.
Der Battlefield-Klassiker.
Alter Schwede, ey, das war so frustrierend. Also ich spiele es immer noch gerne bei der Arbeit. In der Mittagspause zocken wir manchmal. Es macht Spaß. Es ist ein rundum saugeiler Shooter. Ich mag das Setting, ich liebe die Maps. Bis auf die Maps, wo ich in engen Räumen rumlaufen muss, weil dann bin ich quasi instant tot. nein, ich mag die Karte in der Wüste, mir ist natürlich gerade der Name entfallen. Das ist mein Platz 1. Hätte man mir vor 5 Jahren gesagt, dass mein Lieblingsspiel des Jahres mal Battlefield sein würde, hätte ich mir vorher gezeigt, aber Battlefield 1 sollte jeder gespielt haben, der
Spiele mag. Ich liebe die Tauben.
Die Tauben sind super, ja.
Die Kriegstaube mit dem Helm war die beste.
Die war die beste. Das war das beste Bild, was ich, glaube ich, dieses Jahr gesehen habe.
Ja. Ja, nee, aber es ist ein gutes Spiel, auf jeden Fall. Kann man nicht meckern.
So, André.
Ich darf.
Wrap it up.
Mein Honorable Mention 2016 Games ist, ganz kurz, ich wollte noch wieder meine Top 3, auf die mich gefreut hat letztes Jahr. Und zwar letztes Jahr hatte ich genannt Uncharted 4, Doom und Last Guardian. Das waren meine, ich freue mich, letztes Jahr.
Ja.
Geworden ist es, ist eins davon. Aber erstmal meine Honorable Mention, das ist 2016, Firewatch.
Ja, das liebst du, ne? Das ist so witzig.
Für die PS4, eines der besten Indie-Games überhaupt. Das war so gut. Das ist ja, also es ist quasi so ein Walking-Simulator, ne? Wie man es so schön sagt. Also man macht nicht wirklich viel. Du kommst halt aus der Stadt und trennst dich irgendwie deiner Freundin und du willst du bist halt voll abgefuckt irgendwie wegen verschiedenster Dinge und der Charakter will halt so ein bisschen raus und der nimmt einen Job an in so einem Firewatch-Turm, also quasi in so einem Wachturm von einem Nationalpark in den USA,
ja,
wo du halt quasi den ganzen Tag abhängst und auch da pennst und so und musst halt aufpassen, dass kein Waldbrand halt entsteht.
Ja.
Und halt, also im Grunde halt ein super lauer Job, ist halt eben, du bist in der Natur, kannst ganz abpimmeln, musst so ein paar Protokolle ausfüllen, das war's. Aber natürlich passieren dann diverseste verrückte Dinge und alles wird ganz mysteriös und ich will nicht zu viel erzählen, weil ich will da nicht spoilern. Wer das noch nicht gespielt hat, holt euch Firewatch. Das Spiel ist super geil. Es dauert nur 5 Stunden oder so, 5-6 Stündchen, aber jede Minute davon ist ein pures Highlight. Das ist einfach genial. Kann man nicht anders sagen. Firewatch.
Das hast du damals schon gesagt, dass du das so gerne spielst.
Es ist mega gut. Es ist nicht in meinen Top 3, weil es sticht so raus. Es steht über allem. Es ist halt so ein Walking Simulator. Es ist kein richtiges Spiel. Du machst nicht viel so, aber es ist so rund und erzählt so eine geile Geschichte. Und ja, Firewatch, genial. Mein Platz 3 im letzten Jahr ist Layers of Fear.
Oh ja, da hast du extra einen Cast gemacht.
Auch,
ja.
Genau, da habe ich ja auch meinen Solo-Cast gemacht, weil ich einfach mal darüber quatschen musste. Ist ein Horror-Game, das sehr viel so mit Wahrnehmung und so weiter spielt. Du bist ein Maler in dem Spiel, der quasi der Schreckliches quasi hinter sich hat mit seiner Familie und so weiter und der ist halt mittlerweile mega abgedreht. Und der hat halt einen total kranken Geist und quasi du durchlebst so seinen Geist in dem Spiel und immer musst halt bei ihm durch sein altes Haus laufen und das Spiel hat ja so mitgespielt, dass wenn du dich in der Umgebung umgeguckt hast und zum Beispiel du guckst halt an eine Wand, drehst dich um und guckst wieder zur Wand und auf einmal ist da keine Wand mehr, sondern eine Tür oder so. Also es hat der ganze Zeit mit so visuellen Veränderungen gespielt und hat dich halt mega mindgefuckt, so mit verschiedensten Techniken und es war unfassbar gut. Gab da noch ein DLC, wo du seine Tochter dann gespielt hast und so. Das ist absolut geil. Also wer auf Horrorspiele steht, Layers of Fear von letztem Jahr, das Beste. Das war richtig, richtig fett.
Ich liebe den enthusiastischen André.
Ja. Dann kam auf Platz 2 bei mir Uncharted 4. Das ist der Titel, der aus meiner letzten Liste auch noch übergegangen ist. Muss man nicht drüber reden. Blockbuster, der seinesgleichen sucht. das bestaussehendste Spiel 2016. Grafisch kommt halt nichts ran so. Unfassbar, was die da gemacht haben auf PS4. Unfassbar. Genial erzählt. Supergeil, die Reihe zu Ende gebracht, wie die Charaktere miteinander umgehen, irgendwie die Dialoge und so weiter, der Austausch, Hollywood-reif, ja, geile Easter Eggs, geiles Ende, geile Shootouts, geile Rätsel, alles geil, also mega Blockbuster einfach, also besser geht's nicht für mich, ganz klar, Uncharted 4. Auf Platz 2, und auf Platz 1, wie auch Sascha schon gesagt hat, bei mir quasi im Gesamtkonstrukt Witcher 3, weil ich es ja quasi auch erst 2016 so richtig nachgeholt habe, obwohl es jetzt 2015 erschienen ist, dann auch mit den beiden Add-ons, Hearts of Stone und Blood and Wine, besser wird es nie wieder.
Alter Schwede, ey, das so feiert, ey.
Witcher
so
3 krass. Mit beiden Add-ons, es ist halt wirklich das perfekte Spiel, also wirklich in jeder Hinsicht. Geniale Welt, super lebendig, bist sofort drin. Geniale Charaktere, geile Dialoge, diese ganze Lore ist genial. Da sind Sidequests in dem Spiel drin. Solche geilen Stories haben manche Spiele nicht mal quasi in der Hauptgeschichte. Was da.
Ja, vor allen Dingen auch die Dauer der Sidequests.
Genau. Also über Stunden halt hinweg und so. Und wie gesagt, jedes Add-on von diesen DLCs, die haben ja auch jeweils nochmal Hauptstory, 20 Stunden Spielzeit. Plus Hauptspielzeit vom Hauptspiel auch so 70, 80 Stunden. Genial. Also. Ja. Und so keiner Sekunde langweilig. Und es ist eben genau das Gegenteil wie bei Far Cry. Du hast hier auch viele Fragezeichen auf der Karte, die du halt entdecken musst. Aber darum geht's genau. Du hast aber Bock, sie zu entdecken, weil da ist dann nicht irgendeine scheiß Pflanze, die du abgrasen musst und dann dir einen Ast freust, sondern da ist halt was Wichtiges. Da sind irgendwelche Charaktere, da warten halt irgendwelche Sidequests, da warten irgendwelche, ja, so Happenings in der Welt halt irgendwie, da wird wieder überfallen, du findest irgendwelche Gegenstände, die du untersuchen musst, daraus bildet sich ein Rätsel, daraus bildet sich eine Quest, alles ist halt rund und stimmig, es ist kein simples Abgegrase nach Punkten. Ja, könnte ich jetzt 3 Stunden schwärmen. Witcher 3 plus Add-ons, ja. Besser wird's nie wieder. Punkt.
Okay.
Und eine Bonus-Menschen quasi so, einfach nur, weil ich es erwähnt haben will, für mich auch einfach persönlich, weil ich es zu Hause habe und mich aber jeden Tag wieder freue, wenn ich es anpacke, ist meine PSVR. Ja, nee, ist einfach geil. Also für den Massenmarkt die günstigste Brille rauszubringen, die mit deiner alten, jahrealten Hardware zu koppeln, den alten Move-Controller und so, denkst halt erst, das ist das Frecheste, was du machen kannst, aber es funktioniert. Es funktioniert alles. Ich habe mega meinen Spaß mit der PSVR bisher im ersten halben Jahr, jetzt oder ersten 3-4 Monaten. Alles geil, jetzt müssen halt nur noch ein paar bessere Spiele kommen. Ich freue mich jetzt mega auf Resident Evil 7 jetzt Ende des Monats. Da werde ich mir vermutlich meine kleinen Höschen einscheißen.
Wirst du.
aber trotzdem, PSVR für mich, meine beste Hardware-Anschaffung letztes Jahr. Nicht bereut, das Ding. Ja. Plädoyer Ende.
Das war schön.
Ja, das stimmt.
Es war ein schönes Recap.
Wenn es jetzt nicht schon so spät wäre, würde ich sagen, jeder haut noch irgendwie von jeder Kategorie eine Sache raus, auf die er sich dieses Jahr freut, aber das machen wir vielleicht
nicht. Das machen wir das nächste Mal. Und das nächste Mal wird stattfinden.
Wollte ich gerade sagen.
Hier, Crackhaus.
Machen wir dann einfach so einen Kurzabriss, was wir als nächstes.
Das machen wir einfach so als Bonus-Episode zu der hier, das hängen wir einfach hinten dran quasi.
Genau.
Okay.
Das kommt dann abseits der normalen Release-Struktur unseres Podcasts.
Montag 0.40 Uhr. Ich glaube, morgen werde ich auch mal so einen Montagstweet.
Mach das mal. Das gönn dir. Ich gehe jetzt auch pennen.
Das erste Mal.
Habe ich schon erwähnt, dass ich, wenn ich nicht morgens zum Sport gehe, bis 8.30 Uhr schlafen kann.
Arschloch.
Ja, ich weiß.
Ich arbeite um 7.15 Uhr los.
Da wünsche ich dir ganz viel Spaß jetzt beim Schlafen, Sascha.
Ja, ne, das ist voll schön. Voll schön.
Ich gucke jetzt noch Big Short.
Ja, guck mal Big Short. Ich gehe jetzt schlafen.
Ja. Wie lange dauert der?
2 Stunden oder so?
Ja, lohnt sich. Nee, muss auch ein bisschen schlafen noch. Meine Freunde, es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, endlich wieder zu casten.
Ja. Es war super.
Ich sag einfach mal auf ein gutes Podcast Jahr 2017, ja. Auf das wir viele viele schöne Themen raushauen und auf das ihr Hörer uns weiterhin oder wieder oder jetzt neu oder wie auch immer zuhört und zuhören werdet. wenn wir ein bisschen Schwachsinn erzählen über das
Juhu!
Jahr. Und ja, in diesem Sinne würde ich sagen, das war der erste Cast 2017. Viele weitere werden noch folgen. Yeah. Und folgt uns überall wie immer auf Twitter, Facebook.
Und hinterlasst ein verdammtes Review bei iTunes. Wir wissen, ihr ladet es bei iTunes runter. Hinterlasst doch bitte. Und wenn es nur ein Stern ist.
Ich wollte genau, und wir wollen gar nicht nach Sternen fischen. Wenn ihr uns scheiße findet, dann könnt ihr es auch bewerten. Aber macht's einfach. Ja. Das würde uns immer noch helfen. Mal ganz kurz, 10 Sekunden dazu. Ich habe das jetzt wirklich auch öfter mal gelesen. Das Problem haben nicht nur wir. Viele Podcasts sagen es auch eben, dass sie nicht bewertet werden auf iTunes. Das ist also scheinbar die Hürde auf iTunes eine Bewertung dazulassen, ist wohl tatsächlich
zu hoch. Ja, das ist auch der Vorgang ist zu kompliziert. Ja. Also ich finde ich wirklich, wenn mich eine App fragt, hey, magst du unsere App, willst du uns bewerten? Und ich denke, ja klar, warum nicht? Und ich drücke da drauf und dann öffnet er eine zweite App und dann muss ich erstmal dies und dann muss ich erstmal das. Es nervt.
Ja, muss einfach reingehen können, Daumen hoch.
Das nervt.
Naja, aber wenn ihr irgendwie arbeitslos seid und so, ihr keine Zeit habt, dann macht das einfach.
Ja.
Ja. Also, meine Freunde, in diesem Sinne.
Hat Spaß gemacht, ich wünsche euch alles gut.
Macht's gut, bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Tschüss.